Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Are you ready?
Ich bin immer ready.
Du bist immer ready?
Ja.
Okay. Ja, heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge, oder? Fängt ja gut an.
Ah, ist das schon die Folge jetzt? Geht los? Können wir nochmal starten?
Ja.
Nee, mittendrin jetzt. Okay. Was haben wir denn für eine Folge heute?
Wir haben die Folge, in der du so machst. Nein, heute...
Wenn ich eine Frau wäre... Und zwei Brüste hätte, würde ich den ganzen Tag im Sessel sitzen und meine Brüste streicheln.
Okay, das lassen wir aber drin. Ja, heute eine ganz besondere Folge, weil wir ja wieder einen Gast haben.
Ja, wir haben wieder einen Gast. Gast stelle ich mal vor.
Ich finde, das hat jetzt so gut angefangen. Da weiß ich gar nicht mehr, wie ich da noch einen draufsetzen soll jetzt.
Ja.
Mein Name ist Lukas, Lukas Hambrecht. Ich schreibe über Autos. Das ist mein Job. Ich habe 6 Jahre die American Classics gemacht im Hause Oldtimer Markt als Chefredakteur und bin seit Januar stellvertretender Chefredakteur von Oldtimer Markt und bin froh, dass ich heute hier sein darf.
Natürlich gerne. Ein Qualitätsmagazin, wie Jens immer so schön sagt.
Das ist so. Das ist tatsächlich ein Qualitätsmagazin. Da können wir, also das ist klar, ja.
Ja, Oldtimer Markt sicherlich eine der Zeitungen, die ja am meisten gelesen wird und unsere Hörer, glaube ich, auch alle kennen und schätzen.
Ist das tatsächlich das größte Oldtimer Magazin Europas?
Ist es steht so vorne drauf.
Ich Auflegen gehe davon aus, dass steht das vorne drauf, ne?
Ja, ja.
Oder hat man sich das ausgedacht, das ist ein Marketing-Trick?
Nee, es ist tatsächlich so.
Bauernfänger.
Ich meine,
da steht in Klammern genau. Ganz klein hinter, wenn Sie es jetzt kaufen.
Ach so.
Genau. Nee, ist so. Ich glaube sogar weltweit sehr weit vorne. Also in Amerika gibt es ja noch Hemmings und sowas, aber
ja, stimmt.
Markt ist schon, ist Marktführer von Anfang an quasi, seit 1980.
Mit der Hupe.
Mit der Hupe. Auf der Vetterama erstmals ausgegeben und
tatsächlich 1980?
Ja.
Okay, interessant, weil ich habe die immer bei meinem bei meinem Onkel liegen sehen und hatte aber immer den Eindruck, die gibt es schon sehr lange. Also das muss gewesen sein.
Dein Onkel schon so alt ist oder warum?
Weil ich war damals, ich bin ja 76 geboren, ich war damals vermutlich so, wenn ich mich so rechne, sind 6, 7 Jahre alt, also muss das Anfang der 80er gewesen sein, so 82, 83. Und ich weiß auch, dass ich eine mal mitgenommen habe, die habe ich auch noch irgendwo zu Hause und ich meine, die ist von 82. Also von daher muss das so gewesen sein. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich das erste Mal Berührung gehabt mit der Oldtimer Markt. Aber damals war Oldtimer halt auch wirklich noch Oldtimer. So.
Ach, was eine schöne Geschichte.
Ja, ne?
Ja.
Siehst du mal?
Ich habe so einen, ich kann keine erzählen zu Oldtimer Markt.
Nee?
Nee.
Wann hat das denn bei dir begonnen?
Weiß ich nicht. Vor 3, 4 Jahren.
Spinner.
Nee, Markt lese ich auch schon lange, aber meine Lieblingszeitung, sage ich ja immer, ist die Oldtimer Praxis.
Ja.
Es ist so ein Ableger von der Markt, wo es um die Menschen geht. Das finde ich spannend immer.
Ja, cool.
Die Markt ist ja quasi entstanden um den Kleinanzeigenteil. Der redaktionelle Teil ist ja quasi über die Jahre gewachsen und wurde wichtiger.
Ja.
Und quasi dadurch, dass sich Kleinanzeigen natürlich dann auch ins Internet verlagert haben, und so ist auch der redaktionelle Teil gewachsen.
Ja, früher war ja der Kleinanzeigenteil auf Klopapier gedruckt. Und der Redaktionelle war auf Hochglanz
irgendwann. Es war nicht immer alles in Farbe, ja?
Nee.
Siehst du, du liest doch schon länger, erwischt.
Ja.
Naja, das war ja bei den, Automotorsport auch so. Also,
was? Klopapier?
Nee, dass nicht alles in Farbe war. Also man erinnert sich da anders dran. Und wenn man dann eine aus den 80ern nimmt, ist es manchmal so, gerade Anfang der 80er, dass du sagst, oh, das war schwarz-weiß. So, und manche davon
Anfang
wiederum.
Anfang der 80er Automotorsport? So Quatsch.
Doch. Also ich müsste mich schon sehr täuschen.
Genau.
Dass nicht alles, nein, es war auch in den 80er Jahren nicht alles in Farbe.
In der Automotorsport?
Ja, definitiv. Ich bleib dabei.
Und das habe ich auch schon gesagt, ne? Der Anzeigenanteil war natürlich auch wesentlich größer. Aber ja.
Ey, übrigens hier Anzeigenanteil, ne? Gerade in der neuen Automotor und Sport. Ich suche den.
Ey, wir reden über Oldtimer-Markt.
Ja, und dann blätter ich so durch und der Anzeigenteil in der aktuellen Automotor und Sport ist der 4 oder 5 Seiten. Mehr ist es gar nicht mehr. Das ist, überblätterst du so wie Werbung. Denkst du dir, Alter, was ist das denn für ein Scheiß?
Ja,
das war früher auch. Das war ja mehr, du hast als erstes immer in diesem Teil in der Mitte geblättert und hast geguckt, was gibt's denn so? Da ist nichts mehr, der ist weg, den gibt's nicht mehr. Und in der Oldtimer-Markt gibt's den noch, da ist der richtig schön dick.
Ganz
klar. Und mein Trick ist es eben, die Oldtimer-Praxis erst zu lesen, weil da die Anzeigen schon 2 Wochen früher drin sind. Also du kriegst die Zeitung ja 2 Wochen früher.
Also es ist immer noch, das ist natürlich immer noch ein USP von uns, dieser Kleinanzeigenkreis, ganz klar. Gibt's bei uns jetzt auch online und Print. Und ja, das ist bei uns einfach, hat eine lange Tradition. Wie gesagt, das tragen wir ja schon im Namen. Und bei uns gehen auch immer noch hin, dann und wann Inserate ein per Post mit Foto, handschriftlich und sowas. Cool. Und diese Kundschaft bedienen wir auch noch. Also die ist uns schon so lange treu und der sind wir dann auch so lange treu, indem man das bei uns noch so handhaben kann, wenn man das möchte. Ja,
das ist schon sehr speziell. Ja, man kennt das eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich nur noch übers Internet. Das geht natürlich bei euch auch. Aber ja, gibt schon noch den einen oder anderen, der Bilder schickt. Echte Bilder.
Ja, warum nicht? Und darüber hinaus war die Marke natürlich immer mit der Tiefe, die sie auf der redaktionellen Seite an den Tag gelegt hat, auch bei Technikthemen, hat natürlich diesen Nimbus, die Bibel zu sein in der Oldtimer-Szene. So, und haben wir bis. Den haben wir zum Glück bis heute für viele. Also sag mal, wenn du das Nachschlagewerk für Neuwagen haben willst oder für Neuwagentest, dann sammelst du AMS und auf der Oldtimer-Seite halt Markt.
Ja. Ja. Ja, das ist auch, ich habe ja schon ein paar Mal von bestimmten Themen geschwärmt und ich merke es halt daran, dass bei Themen, bei denen ich vielleicht der Meinung bin, ich weiß alles, ja, wie der schon öfter mal von mir zitierte Bericht über den 500e oder E500, und wenn du dann so einen Bericht nimmst und zum einen erstmal nochmal Bilder siehst, die du noch nicht kennst von damals und zusätzlich eben auch nochmal so 1-2 Details erfährst, bei denen du sagst, aha, endlich ist der Mythos aufgeklärt oder aha, da ist nochmal ein Detail, was auch ich nicht wusste, dann merkst du halt, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wird und nicht irgendwie so, keine Ahnung, Copy-Paste, Wikipedia. Das hat ja auch mit Journalismus im Zweifel nicht viel zu tun. Und bei euch ist es halt wirklich so, dass ihr euch in die Themen so reinbohrt, dass auch jemand, der dafür wirklich Spezialist ist, sagt, endlich mal ein toller Artikel.
Ganz klar. Also das ist auch eine Schwierigkeit in dem Job, die vielen so gar nicht bewusst ist. Wir müssen uns ja als Journalist eines Fachmagazins über Oldtimer, musst du dich jeden Monat einarbeiten in ein Auto, in ein Modell, in eine Marke, was auch immer. Du hast dafür ein paar Tage Zeit. Und am Ende muss ein Artikel bei rauskommen, der dem Neueinsteiger reinhilft, also der den nicht überfordert, der zum ersten Mal über das Thema liest. Und du darfst aber auch den Typreferenten vom Markenclub, der muss trotzdem auch zufrieden sein. Der muss sagen, okay, das hat Hand und Fuß. Dem kannst du vielleicht nicht noch was Neues beibringen, aber diesen Spagat musst du halt jeden Monat schaffen. Und als Tageszeitungsjournalist ist es halt so, da musst du nicht unbedingt virtuos unterhaltsam schreiben. Also wenn jetzt Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari wechselt und du schreibst einfach auf, was wurde in der Pressekonferenz gesagt und so, dann genügt das. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, haben wir jetzt gerade 50 Jahre VW Golf 1 schreibst, dann musst du schon noch mal einen drauflegen und wie du halt sagst, vielleicht noch mal ins Konzernarchiv gehen und noch mal irgendein internes Schriftstück finden, irgendeinen Fakt, der noch mal neu ist. Wo auch derjenige, der einen Golf 1 hat und der die Titelgeschichte zum 40-Jährigen auch schon gelesen hat, sagt, okay, das wusste ich jetzt nicht. Diesen Anspruch haben wir alle bei Markt. Das ist, und das ehrt uns sehr, wenn dann jemand wie du, der immer schon Autozeitschriften liest, sagt, also die Geschichte über den 500e in Markt, die ist die definitive Geschichte, die muss man lesen. Also das ehrt uns sehr. Und den Anspruch hatte ich bei American Classics auch immer. Da war es natürlich schwierig, weil das Thema lag auf einem anderen Kontinent. Die Leser interessieren sich vor allem für die 50s und die 60s. Das heißt, die Zeitzeugen, die du da hast, die sind auch schon sehr alt.
Ja, ja, ja.
Aber ich glaube, ich habe jetzt in den 6 Jahren, in denen ich gemacht habe, jeden noch lebenden Designer aus der goldenen Ära nochmal interviewt. und da so den einen oder anderen Quote noch bekommen, der irgendwie neu war. Und das ist, glaube ich, der Anspruch, wo du dann sagst, wenn dann noch jemand, der schon alles gelesen hat, sagst, ey, das war aber gut, das ist so die höchste Anerkennung, die du bekommst.
Ich muss immer lachen, wenn man sagt, so die goldene Ära, weil sowas verschiebt sich ja immer. Das ist, goldene Ära klingt für mich immer so wie der letzte echte Mercedes. Das war ja dann auch mal die und die und die Baureihe, aber ich weiß ja, was du meinst. Ja. Ich finde es nur so interessant, weil für den typischen amerikanischen Autofan ist zum Beispiel das Kapitel der, ich sag mal, Anfang 80er oder 80er bei amerikanischen Autos irgendwie eins, wo alle sagen, oh Gottes Willen. So. Und ob plötzlich entsteht aber auch darum so ein gewisser Kult, ja, um die, ich sag mal, downgesizten Motoren mit nicht viel Leistung, beziehungsweise auch so diesen, ja, ich nenne das mal optisch etwas mehr versprechenden Autos wie einem, keine Ahnung, 86er Camaro, der aber auch nicht so richtig viel konnte, aber irgendwie dann doch, ich sag mal, zumindest mal ein cooler Zeitzeuge ist. So einfach, wenn du ihn heute siehst, auch ein Auto, bei dem du ganz klar die Epoche sehr stark rausschmecken kannst. Und von daher, das ändert sich ja permanent und ich glaube, man muss halt unheimlich offen sein, diese Stimmung dann auch aufzunehmen. Und ich weiß ja, dass man da auch nicht ganz alleine ist in so einer Redaktion. Da braucht man ja auch immer irgendwie Mehrheiten, die sagen, ja stimmt, darüber könnte man mal was machen. Und andere sagen, ja, aber interessiert das tatsächlich jemanden? Das ist also bestimmt bei euch auch manchmal eine Diskussion. Ne? Weg vom Thema Golf, weil das ist ja klar irgendwie, dass man, wenn Golf ein Jubiläum hat, dann gibt es unglaublich viel über die, keine Ahnung, Generationen von VW Golf zu erzählen. Aber wie du schon sagst, dann brauchst du halt den Fakt, den keiner kennt. Gibt's den? Fällt er dir gerade ein?
Also was ich ganz spannend fand, bin 34 Jahre alt, habe ich anfangs, glaube ich, nicht gesagt. Also das heißt so, meine Zeit, als ich mich angefangen habe, für Autos zu interessieren, das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Mhm. Also die Autos, die ihr jetzt in Future Classics besprecht, das waren so die Autos, die waren damals in der AMS neu. Mhm. Aber ich habe natürlich auch so eine angelesene Jugend in den 50s, 60s, 70s. Mhm. Und also zum Beispiel eines meiner absoluten Lieblingsautos, weil ich dazu so eine frühkindliche, also so einen initialen Moment habe, der meine US-Cup-Begeisterung geweckt hat, sind so diese 55er, 56er, 57er Chevys. Mhm. Mhm. Und als ich eine Geschichte gemacht habe über den...
Der Klassiker mit Heckflosse, ja, quasi, das, aber schon etwas...
Also schon dezenter, sehr plakativ, ja. Also so in jedem American Diner, ja, hängt so ein Airbrush-Bild und ja, ja. Die meisten sagen, kann ich nicht mehr sehen, aber das sind Autos, da habe ich so eine frühkindliche Beziehung zu,
weil... Ist übrigens, sorry, behalt mal ganz kurz dein Wort, als meine Eltern das erste Mal in den USA waren und wiederkamen, ich war damals noch nicht dort, ja, da haben die mir drei Sachen mitgebracht oder vier. Also, sie haben mir mitgebracht eine Levi's Jeans, ja, sie haben mir mitgebracht eine Maglite, ja, und sie haben mir ein Kennzeichen mitgebracht, 57er Chevy, ja, so ein Kalifornien-Kennzeichen, wo einfach nur 57 Chevy draufsteht. Und noch eine Sache, warte, lass mich lügen, zwei Sachen, ein Pulli von Ralph Lauren und Socken von Ralph Lauren, das war's. Und das ist so, ne, wie du schon sagst, so ein 57er Chevy ist so, das hängt dort, nichts sagt mehr, ich bin ein amerikanisches Auto.
Genau, als es ist so ein Klischeebild, ja, aber ich mag es trotzdem.
Weil hast du sowas mal verkauft, Jens? Sorry?
Ein 57er Chevy?
Ja.
Nein.
Warum nicht? So in einem Spitzenzustand.
Zu amerikanisch und zu alt.
Beides, ja.
Okay.
Ja. Bin in einer Kleinstadt in der Nähe von Heidelberg in Baden-Württemberg groß geworden und Anfang der 90er war da nicht so fern wie ein 57er Chevy.
Man hört es gar nicht mehr.
Ja, da gab es, also nein, und da gab es so einen Auto-Hi-Fi-Typen und der hatte einen 55er Chevy auf Chrome-Craggers mit so lilanen Plüschwürfeln am Innenspiegel, hat er so vorm Laden stehen gehabt als Eyecatcher. Und immer, wenn wir da vorbeigefahren sind, meine Eltern nicht, dann wollte ich, dass wir anhalten. Und dann musste meine Mutter mit ihrem Peugeot 205 rechts ranfahren, damit ich quasi so von unten auf dieses Kühlerornament gucken kann, diese Flugzeugform, diese Space-Age-Skulptur da.
Ja,
und das hat in mir so diese Begeisterung geweckt. Ich stand da halt da vorne und habe gedacht, warum sehen Autos nicht mehr so aus? Das ist ja der Wahnsinn. Ja,
stimmt.
Und deswegen, glaube ich, stehe ich da immer noch drauf. Wie gesagt, als ich dann über den 57er für American Classics eine Geschichte gemacht habe, du hast ja gefragt, was sind so Fakten, die mir in Erinnerung geblieben sind. da habe ich den letzten Stylisten interviewt am Telefon, der da noch dran mitgearbeitet hat. Mhm. Und das war überhaupt nur möglich, weil der mit 18 bei General Motors angefangen hat. Mhm. Da hatte irgendwie Harley Earl, der Designzar von General Motors, damals größter Autokonzern der Welt und der erste, der ja eine Designabteilung hatte im klassischen Sinne. Mhm. Also vorher hattest du ja Ingenieure, die bestimmt haben, wie Autos aussehen. Oder du hattest in der Vorkriegszeit irgendwelche Karossiers, die Fahrgestelle kunstvoll eingekleidet haben. Mhm. Aber GM hat ja angefangen, Autodesign zu kommerzialisieren.
Okay.
Weil sie halt gesagt haben, wir wollen eine künstliche Alterung schaffen. Daher kommt ja dieses, dass man bei Amerikanern sagt, ein 55er, ein 56er, ein 57er. Mhm. Du würdest ja nie sagen, ich habe einen 67er Käfer. Du sagst, ich habe einen VW 1200 oder einen Käfer. Mhm. Baujahr. Mhm. Aber das haben wir ja gar nicht. Und
ich sag, stimmt, die haben der damals hat, genau, jedes Jahr und genau, zwar auch relativ gravierend genau, Dinge verändert. Ja.
Genau. Lag natürlich daran, Ford hat die Welt mobil gemacht mit der Tinlisi, die es nur in einer Farbe gab so und ist damit groß geworden. Dann kam GM und gesagt, naja, what's next? So, okay, dann müssen wir halt einfach ganz klassisch dafür sorgen, dass der Nachbar schon im nächsten Jahr sieht, dass du das alte Auto hast. So, weißt du? Anyway, ich hab dann mit dem gesprochen und hab dem quasi gesagt, das ist jetzt so Wahnsinn. Also er war über 80 und ich habe gesagt, das Auto hat bei mir, dass ich sie jetzt als Chefredakteur meiner Zeitschrift über amerikanische Oldtimer-Manufaktur liegt daran, dass ich das Auto gesehen habe, an dem sie mitgearbeitet haben. Mhm. Und für ihn war das total befremdlich und er meinte, weißt du, wir waren damals junge Kerle und wir standen auf britische Roadster und wir standen auf Porsche 356 und wir haben Design gemacht, also du hast den ganzen Tag 20 Kühlergrills designt, damit irgendwann ein grauer Mann in einem grauen Anzug reinkommt und den hässlichsten aussucht.
Ja, echt?
Und wir fanden das total furchtbar und er sagte mir zum 57er Chevy, everyone who worked on it hated it.
Okay.
Und dann sagt er so, schau dir den mal von oben rechts an. Der ist künstlich verbreitert. Das Maul ist viel zu breit. Die kamen und haben gesagt, der soll halt aussehen wie ein kleiner Cadillac. Macht das so aussieht? Und übrigens, ihr dürft nur die Fender, also die Kotflügel vorne und hinten ändern. Die Türen müssen dieselben bleiben. Das Dach muss gleich bleiben als im Jahr davor und so. Und er sagt, das war eine furchtbare Frickelarbeit. Und er hat dann GM irgendwie nach 2-3 Jahren verlassen und hat sich erstmal einen VW-Bus gekauft und ist nach Mexiko gefahren und hat erstmal so ein Sabbatical gemacht. Und
aber stiehlt das nicht eine Illusion? Also ist es ja, nicht schon, so, wenn er das so klar total sagt, wie es tatsächlich war, dann sagt jeder, ach so ist das entstanden.
Ja, weil total.
Ne, weil total. Also ich glaube, ich kann das nachvollziehen, aber witzig, dass offensichtlich sich so intensiv damit auseinandergesetzt wurde, weil man Dinge ändern musste, dass der Einzelne diesen Blick darauf hat. Völlig
verstanden.
Aber cooler Fact auf jeden Fall. Und ein gutes Beispiel dafür, eben nochmal so Dinge, eben auch, ich will gar nicht sagen, in die Zeit zu retten. Also rein journalistisch, weil ich habe auch manchmal Angst heutzutage. Ich habe mit Jens letzte Woche drüber gesprochen. Durch diese ganzen, wie sagt man, computergenerierten Bilder über künstliche Intelligenzen. Weil ich bei jemandem gesehen hatte, der bei Instagram so ein Bild gepostet hatte, wo ich dachte, okay, eigentlich ist das ein Mini, aber so waren doch die Leuchten bei einem Mini nie angeordnet. Und da habe ich ihn gefragt und sagte er, ja, das ist generiert. Und da habe ich so gedacht, um Gottes Willen, wenn das so weitergeht, dann weiß eine neue Generation irgendwann gar nicht mehr, wie es richtig war. Weil es sieht ja komplett echt aus. Also das Echte dann von dem Gestellten zu unterscheiden, funktioniert ja nur, wenn du entweder total tiefe Expertise hast oder es in Natura gesehen hast. Dadurch, dass du aber viele Autos, und das ging mir ja gestern, oder es ging mir gerade auch so bei Fahrzeugen, die du so auf der Straße siehst, die du lange nicht mehr gesehen hast, wenn du das nicht vor Augen hast, weißt du nicht, wie es richtig ist. Und journalistisch, gerade dadurch, dass heute ja jeder quasi bei Wikipedia was reinschreiben kann und idealerweise bestätigen manche, dass das stimmt, gehen ja über Generationen bestimmte Fakten verloren. Und das ist, finde ich, eine der Aufgaben im Journalismus, dass man die konserviert.
Ist so. Es ist ja auch so, ich finde, Carsten Arndt macht da auch eine ziemlich wichtige Arbeit, indem er einfach...
Wer ist das?
glaube, der hat auch so einen Podcast.
Nie gehört.
Ich glaube, der ist manchmal vor euch in den Charts.
Nie gehört ist auch gut. Sicher. Nie gehört ist auch gut.
Nee, aber das ist ja so, wenn es darum geht, also erstens mal, wir haben da auch, finde ich, eine wichtige Arbeit, indem wir Dinge dokumentieren. Klar machen wir auch Unterhaltungsjournalismus, klar, die Leute lesen das, weil sie unterhalten werden wollen. Und die wollen Unterhaltung über ihr Lieblingsthema. Aber klar, das Thema Zeitzeugen ist extrem wichtig und es ist jetzt, muss ja auch davon ausgehen, dass es nicht die Regel ist, wie in dem geschilderten Fall, dass du jemanden hast, der 18 war, als er an einem Auto gearbeitet hat, sondern meistens hast du ja Leute, Designer oder Ingenieure, die sind ja in der Hochphase ihres Schaffens irgendwie, keine Ahnung, Mitte 40 oder sowas. Und da musst du jetzt eigentlich an die Zeitzeugen der 90er gehen. Mhm. Also es ist jetzt schon, ne, wenn wir über Future Classics reden, wenn Carsten Arndt denjenigen interviewt, der maßgeblich am Maybach mitgearbeitet hat, dann ist der jetzt schon über 80 und lebt im Stift. Also
an welchem Maybach?
Ja, an dem ersten Maybach, also dem ersten neuen Maybach.
Der ist über 80 schon?
Okay.
Weiß ich.
Wir haben es. Jens hört alte Schule nicht.
jetzt. Nein, ich höre das wirklich nicht. Es interessiert mich ein Scheiß. Ja. Oh.
Lingelingeling, rausschneiden.
Nein, schneid es nicht raus. Also, alte Schule, also so eine oder andere Folge interessiert mich. Zum Beispiel Strosek fand ich ganz geil, das ist so mein Thema. Aber vieles interessiert mich da nicht.
Das ist ja
auch okay. Halt so ein, also es sind da sehr oft alte Männer, da kenne ich die Namen nicht. Und dann erzählen die irgendwelche Geschichten, mich interessiert es nicht. Macht doch nichts.
Der Name steht ja in der Folgenbeschreibung unter Umständen.
Ja, aber ist doch nicht schlimm, muss mich doch nicht interessieren.
Nein, aber natürlich ist das ein oder andere Thema. Natürlich ist das ein oder andere Thema, gerade auch wenn es um das Thema Rennsport geht, das interessiert manche mehr, manche weniger. Ich merke immer wieder, dass selbst, und das ist das Interessante, gerade auch bei Podcasts, manchmal denkt man, ach, das ist eigentlich ein Thema, interessiert mich nicht, und dann bist du trotzdem total gefesselt, weil du dann merkst, aus welchen kleinen Dingen manche große Sache besteht. So. Und,
ja, das stimmt.
Und auch das, finde ich, macht manchmal so Journalismus aus, beziehungsweise auch unser Future Classics Thema. Manchmal wird ein Auto vorgeschlagen, bei dem ich denke, boah, Jens, oder boah, Carsten, das ist irgendwie, was wollen wir denn darüber erzählen? So. Und dann beschäftigst du dich mit einem Thema, so wie ihr das ja in der Oldtimer Markt auch macht, und du merkst, hui, dass es ja doch viel mehr steckt hinter diesem Fahrzeug, als man so denkt, ja, so. Und meistens ist das so. Und von daher, glaube ich, ist das ja so eine Entdeckungsreise. Und ich stelle mir nur immer vor, das ist ja auch ein wahnsinniger journalistischer Druck, weil man ja, man hat eine bestimmte Deadline, man hat ein bestimmtes Thema, man muss immer wieder neue Themen haben. Es ist ganz schwierig zu sagen, ich bin jetzt mal 2 Wochen krank, geht halt nicht weiter in dem Thema, wenn alles schon gesetzt ist und so weiter und so fort. Also ihr müsst ja sehr, sehr stark auch auf Deadlines wahrscheinlich achten. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das funktioniert, mich interessiert das nur mal, ist es manchmal so, dass ihr so eine Ersatzgeschichte habt, falls mit irgendeiner Sache was nicht hinhaut?
Im Idealfall ja.
Ja, im Idealfall.
Aber wir sind natürlich, also... Wir sind natürlich abhängig von so vielen, also von so vielen Dingen. Fängt ja schon an, Autos zu fotografieren, Autos fahren zu fotografieren. Ja, die Leute machen sich ja nie Gedanken, wie sowas entsteht, in eine ansprechende Location zu bringen. Also wir haben manchmal, wenn wir Autos recherchieren über den Club und wir sind auf Privatleute angewiesen, auf deren Zeit natürlich, gerade im Unternehmerbereich, wenn du jetzt einen Neuwagen, also bei AMS ruft VW an und sagt, wir brauchen folgendes Auto, wir müssen einen Test machen. Wir sind natürlich angewiesen, wenn wir nicht gerade bei den Klassikabteilungen der Industrie, der Hersteller anfragen, für sowas auf Privatleute. Und dann ist es halt oft so, du bist dort zum ersten Mal, der Fotograf ist dabei, der Fotograf muss was Schönes zaubern und du sagst, was gibt es denn hier so an Locations? Und dann hat der Besitzer unter Umständen ein schönes Fachwerkhaus, was überhaupt nicht zum Auto passt. Also du musst schon bei der Produktionsqualität, die wir an den Tag legen, viel vorausplanen. Es ist, Das Hinarbeiten auf Deadlines erfordert natürlich, dass man oftmals schnell improvisieren und was organisieren muss. Man hat natürlich eine Jahresplanung, man weiß, welche Autojubiläen stehen an und sowas. Das sind immer so grobe Maßgaben, weil man da natürlich, wir arbeiten ja ein historisches Thema, so eine gewisse Aktualität schafft dadurch. Klar, aber wir haben Themen, natürlich große Themen, die wir nicht so gerne schieben. Also wenn wir zum Beispiel ein Autojubiläum haben, dann muss man das schon machen, wenn es ansteht. Aber man hat natürlich Themen, die man, sag ich mal, auch mal spontan raus oder wieder reinnehmen kann, je nachdem. Aber das Zuarbeiten auf Deadlines, wie du schon sagst, macht es manchmal schwierig. Du kannst es dir nicht leisten, jetzt krank zu sein, weil du unter Umständen der Einzige bist, der sich gerade so tief in das Thema eingearbeitet hat.
Ja, eben, das meine ich damit. Das kann ja keiner dann einfach übernehmen und, genau. Und auf einmal flacht das dann ab. Ne?
Ja, also es ist ein Job, der, wie man so, ein Kollege hat es mal so schön gesagt, der hat bietet unheimliche Freiheiten, auch bestimmt eine Art von Selbstverwirklichung. Ich meine, das, was ihr macht oder was Jens mit der Garage 11 macht, ist ja auch Selbstverwirklichung. Du umgibst dich jeden Tag mit einem Thema, was dich interessiert, kannst dich unter Umständen mal während deiner Arbeitszeit in ein Thema einarbeiten, in dem du dich gerade selber, also von dir aus gerne vergraben möchtest und machst dann noch einen Artikel drüber. Mhm. Aber es hat natürlich auch eine enorme Verantwortung, weil am Ende müssen immer über 200 Seiten bunt werden. Und halt auch mit dem Inhalt, von dem die Leute eine ziemliche Tiefe erwarten und mit gewisser Erwartungshaltung.
Das ist das, was ich meine, ja.
Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wenn du eine Käfertitelgeschichte machst, und das ist eine unheimliche Challenge, du musst sie immer noch mal so schreiben, wie sie noch kein anderer geschrieben hat. Und das wird mit jedem Mal schwieriger.
Das könnte bei Käfer schon schwierig werden, ja.
Genau.
Ja.
Ich habe jetzt mal ein offensichtliches Beispiel genannt.
Ja, ja, genau. Nee, ist ja aber so.
Vor allem, wieso hat Käfer wieder ein Jubiläum? Habe ich was verpasst?
Käfer hat, glaube ich, immer Jubiläum.
Also. Kannst du dir auch stricken, wie du magst.
Ja, Käfer kannst du stricken, ne?
Ja, genau.
Ja. Beim Käfer muss man ja dann die Zeit abziehen, in der es keinen gab. Also zumindest mal in Deutschland keinen gab.
Genau.
Das waren ja dann auch.
Jahre,
das sind ja auch. Ja, das sind dann die. Nicht die davor, sondern so. Die dazwischen.
Ach so.
Ja. Aber wie ist das denn grundsätzlich? Ich meine, nun sind wir ja mit unserem Podcast auf eine Art und Weise gestartet, die den journalistischen Anspruch ganz und gar nicht hat. Im Grunde sind wir eine Mischung aus. Leidenschaft, Wissen und wie andere würden sagen, ein bisschen Laber-Podcast.
Entertainment.
Ja, Jens, du darfst das gerne ergänzen. Und wie seid ihr oder wie bist du dann auf den Podcast aufmerksam geworden?
Über die hohe Qualität der fachlichen Ergüsse, die bei uns passiert.
Ich glaube, ich habe bis vor 2-3 Jahren gar keine Podcasts gehört.
Ich auch nicht.
Und dann irgendwie, das war in der Corona-Zeit, da fing das irgendwie an. Ich kann dir aber ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wie es angefangen hat. Ich denke mal, ich folge ja Jens schon lange. Ich kenne ja Jens schon ewig. Ich kenne ja Jens aus meiner Hamburger Zeit schon ganz gut und habe dann irgendwann mal reingehört.
Ah, okay.
Und irgendwie ist es ja so, man hört euch gerne zu. Also es ist ja, glaube ich, so dieses Grundprinzip von einem Podcast, dass man das Gefühl hat, man sitzt da mit Leuten, mit denen würde man auch ein Bier trinken und dann würde man einfach mitreden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so das Erfolgsgeheimnis.
Kriegen wir oft gesagt. So. Ja.
Jetzt greife ich ein bisschen vor, aber es gibt ja auch Autopodcasts gemacht von professionellen Medienhäusern, die da ihre Fachjournalisten reden lassen. Teilweise davon Leute, die ich selber gerne lese, in Konkurrenzzeitschriften. Aber dann wollen die Leute trotzdem lieber euch hören, so wo es halt frei von der Leber geht. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass das einfach, das Podcast zu funktionieren. Das ist, glaube ich, der Zauber eines Podcasts.
Ja, interessanterweise wussten wir das natürlich vorher auch nicht. Ne? Aber jetzt bist du ja hier und hast die Gelegenheit, uns ja die Fragen stellen zu können, die wir vielleicht noch nicht beantwortet haben oder die sich vielleicht auch ein Hörer fragt. Oder die.
Ja, ich hab nämlich gedacht, das wäre ja ganz interessant, normalerweise interviewt ihr ja eure Gäste und ich habe mir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir das heute mal umgekehrt machen?
Nee.
Nee, ist tatsächlich so.
Das war's. Ich, Lukas, ich wünsche euch
viel Spaß. Mega Cliffhanger.
Ich hole dir ein Fischbrötchen.
Mach dir noch eine schöne Zeit in Hamburg.
Mach eine schöne Zeit, mach eine schöne Zeit in Hamburg.
Ja, du hast ja wahrscheinlich dann schon so ein paar Fragen zurechtgelegt. Zum Beispiel, nee,
nicht. Ich beantworte alle.
Jens, wann hattest du das erste Mal ein Fischbrötchen? Na, Jens?
Ich kann es nicht beantworten.
Okay.
Okay, dann überspringen wir den Teil.
Ja.
Nein, also ich habe gedacht, ich höre euch jetzt, glaube ich, seit 2, 2,5 Jahren höre ich jede Folge. Ich habe das Gefühl, ich kenne euch viel besser als ihr mich. Und ich habe vielen Hörern geht es genauso. Und trotzdem gibt es so ein paar Fragen, die sich, glaube ich, so manche über euch stellen. Und ich habe jetzt...
Warum?
Sie haben das Gefühl, sie sind mit euch befreundet. Nur wisst ihr das nicht. Ich habe mir Gedanken gemacht, ein paar Dinge, die...
Ich habe wenig Freunde.
Ist das so?
Ich will keinen.
Es gibt euch ja jetzt seit 200... Ihr macht jetzt... Das ist jetzt die 267. Folge, meine ich. Es gibt euch seit 4,5 Jahren. Und wie gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt, es gibt ja viele Autopodcasts und trotzdem hören so viele Leute lieber euch zu, wie ihr.
Wieso sind wir kein Autopodcast?
Genau. Und die erste Frage ist, ob das für euch, ihr habt ja irgendwann einfach angefangen, seltsames Gefühl war, irgendwann zu merken, dass die Leute das gut finden. Habt ihr euch gefragt, warum das so ist?
Nö, ich mich nicht.
Ja, also
wir machen ja einfach nur unser Ding.
Ja, interessanterweise ist es ja tatsächlich so, dass man, wenn man anfängt, sich trotzdem natürlich wünscht, dass das eine Relevanz hat. Weil wenn man dann weiß, dass man irgendwie seine 8 Hörer persönlich kennt und die einen nur aus Mitleid hören, weil sie wissen, dass einem das was wert ist, dass man 3 Tage später vielleicht nochmal darüber reden kann, dann wäre es wahrscheinlich, oder dann wird es den Podcast jetzt vielleicht nicht mehr geben. So, und in der Anfangszeit war das halt schon so, ich glaube, Jens hat das am Anfang, ich will gar nicht sagen, relativ wenig interessiert, aber du wirst nicht so wie ich, weil ich ja auch die Möglichkeiten hatte, immer geguckt haben, wie entwickelt sich das gerade, wie viele Leute hören das und. Jetzt war natürlich der Vorteil da, dass Jens schon eine sehr gute Verbreitung im Social Media hatte.
Ich war schon Fame.
Und eben den großen Vorteil, dass er so eine sehr, sehr stabile Volkschaft hatte, die einfach die Qualität, ich sag mal, seiner Fahrzeuge, im Zweifel die Qualität seiner Fotos und eben auch, und ich glaube, das ist auch ein besonderes Rezept, Jens hat immer mal Autos gehabt, die findest du woanders nicht. Also das sind so Autos gewesen, wenn jemand sagt, ach, sowas gab es ja auch noch. Weil er ja so ein Faible hat für Exoten, kann man sagen.
Ich mag ungeliebte Autos. Er ist so, nee, guck mal, ist ja im Augenblick hier der IM3S, kennt kein Schwein, das Auto. Sucht auch keiner.
Ist ja tatsächlich so.
Ist ganz oft so, du hast ganz oft Autos, die... okay, hat jetzt nichts mit der Frage zu tun, aber die, da setzt sich keiner von Rechner in Mobile, sagt, ich suche heute mal einen Innocenti EM3S, ja Quatsch.
Es ist ja tatsächlich so, ich kann mich an einen Satz von dir erinnern, den du mir von der Ewigkeit mal gesagt hast, Jens, wenn ich nur Geld verdienen wollte, dann müsste ich nur Porsche und Mercedes machen. Und stattdessen siehst du hier ein Polo G40 und ein Renault Clio Baccarat und ein Strohsig 928. Das sind halt Autos, die dann gerade noch in Ausnahmezustand seltener sind als die meisten Ferrari. Und die natürlich dem Podcast auch helfen, weil ihr natürlich immer was habt, worüber ihr reden könnt.
Ja, wir reden ja grundsätzlich über das, was hier reinkommt oder rausgeht. Mhm. Ist ja immer Thema.
Genau, weil es natürlich...
Und das ist natürlich, muss man nicht drüber, ganz klar, für mich auch ein interessantes Vehikel geworden über die Zeit, dass, wenn ich über ein Auto rede, was hier gerade reinkommt, dann klingelt manchmal am Montag direkt das Telefon, weil, ich habe da gerade im Podcast gehört, Sie haben da gerade bekommen, das ist noch gar nicht auf der Homepage. Das ist natürlich irgendwann so ein Mechanismus, den du auch mit benutzt, das ist ja ganz logisch, ne? Trotzdem ändert das aber nichts daran, dass hier halt auch diese seltenen Autos und diese, es ist halt, das klingt wie immer alles, ich bin ja immer gerne großkotzig, was das angeht, das Thema, aber Garage 11 ist halt echt unique. Also ich habe ja keinen Konkurrenten in dem Sinne.
Ja,
ich habe Mitbewerber, die versuchen Ähnliches zu machen, aber keiner macht es wie ich, sorry.
Ich kenne ja noch die alte Garage im Herzen von Altona.
Ja.
Und ich weiß noch damals, dass mir das immer so ein bisschen mehr so vorkam, als wärst du Kurator von einer Sammlung. Und eine Sammlung, wo halt Autos rein und wieder rausgehen. Mhm.
Das hast du sehr schön ausgedrückt.
Ja, ist tatsächlich so.
Ist so.
Und
das ist das, was die Leute, mir werden ja Autos an, es ist ja alles Kommissionsware heutzutage. Und ich werde ja mit Autos zugeschissen, auf Deutsch gesagt. Und mir werden so viele Autos angeboten. Und es ist tatsächlich nur ein Kuratieren, mit diesem Kuratieren lege ich fest, was ist Garage 11.
Ich habe mir gestern Abend mal Gedanken gemacht und mir kam so dieser Gedanke in den Kopf, du bist Deutschlands nerdigster Autohändler. Ich glaube, das ist tatsächlich so.
Weiß ich nicht, aber.
Das ist so. Und deswegen, ich habe auch, wie gesagt, um zurück zur Ausgangsfrage zu kommen, war das seltsam, als ihr gemerkt habt, das funktioniert, wenn ihr hier, ihr redet ja nicht nur über die Autos hier in der Garage, ihr blättert durch Autozeitschriften, also viele eurer Gespräche bauen ja auch darauf aus, auf alten Zeitschriften oder darauf, also, dass ihr Quartett Roulette spielt. War das komisch zu merken, das ist ein Format, das funktioniert?
Nee, schön war das, nicht komisch. Schön. Im Ende ist das ganze Rezept ist ja nur, wir sitzen hier und reden über Autos irgendwie. Also wir haben ja kein Konzept, es gibt ja kein Konzept. Es wird auch keins geben. Also kein Konzept, sondern ist ja das Konzept.
Genau, also es gibt noch irgendwo eine Seite, ich suche die auch mal raus, vielleicht habt ihr Lust, die auch, es ist so mein erster Sketch gewesen, mit so ein paar Rubriken und damit bin ich mal hier angewackelt. Also man muss vielleicht nochmal die Rolle rückwärts machen, wie das Ganze entstanden ist.
Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Kennengelernt haben wir uns mal das erste Mal persönlich.
Auf der Autobahn.
Bei einem Treffen. Der Autobahn haben wir uns auch gesehen tatsächlich.
Da hat er mich angehupt auf der Autobahn.
Bin ich mit meinem E500 an.
Er hat mich gestalkt.
Vorbeigefahren, genau, stimmt. Und wir haben uns mal in dem
Prototypenmuseum,
genau. Da war so ein schöner Talkabend und von Kaspar. Und das war, da habe ich ihn dann angesprochen in der Pause oder danach und habe ihm gesagt, dass ich das, was er macht, toll finde. Und dass er so ein bisschen den Traum lebt, so, den ich auch habe. So. Muss dazu sagen, ich bin auch sehr happy mit dem, was ich tue, aber genauso wie er das macht, ist das natürlich so die hohe Schule.
Gut, und, ist natürlich für dich schwierig, weil du nicht so viel Ahnung von Autos hast wie ich.
Genau. genau. Aber dafür vielleicht von manchen mehr. Aber egal, auf jeden Fall war das halt so, dass ich ihn damals darauf angesprochen habe. Und das war das erste Kennenlernen. Das muss gewesen sein, boah, keine Ahnung, 2019 oder so, keine Ahnung.
Boah.
Ich glaube ein Jahr davor. Kann sein. Und dann kam ja kam Corona und ich saß zu Hause. Wir hatten den ersten harten Lockdown und in diesem ersten harten Lockdown habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, jetzt gibt's für manche Dinge keine Ausrede mehr. Weil früher war immer die Ausrede, ich habe keine Zeit dazu, ich schaffe das nicht und so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich zumindest mal im Kopf Zeit hatte, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und es ging darum, dass ich irgendwann habe ich angefangen, Podcasts zu hören. Und irgendwann habe ich gesagt, eigentlich wäre es cool, wenn es einen Podcast geben würde, so über alte Autos. Und dann habe ich geguckt, was es gibt. Und es gab fast gar nichts. Und das, was es gab, war jetzt nicht so, wie ich es machen würde. Und da habe ich so überlegt, Mensch, wie könnte man sowas machen? Habe mir ein Blatt Papier genommen und habe mir aufgeschrieben, was man so für Rubriken machen könnte, worüber man so reden könnte, was die Leute vielleicht interessieren könnte. Und dann habe ich Jens angeschrieben über Facebook. Und habe ihm geschrieben, pass auf, ich habe da so eine Idee, habe das nur ganz kurz in 3 Sätzen geschrieben, ein Podcast. Und ihm gesagt, ich würde das gerne mit ihm zusammen machen. Und dann hat er mir nur zurückgeschrieben, komm doch mal an einem Samstag vorbei und wir reden mal. Und dann bin ich hierher mit meinem Konzept und habe ihm das so ein bisschen erklärt. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin ja kein Profi. Ich bin auch kein Profi für Podcasts. Ich war auch kein Profi für all das, was damit zusammenhängt. Ich hatte auch kein Equipment oder irgendwas, sondern ich hatte einfach nur die Idee und wollte erst mal gucken, ob er die Idee mitgehen würde. Ja, und dann bin ich hier weggefahren und das war ein nettes Gespräch, aber ich bin hier weggefahren und habe gedacht, der schreibt mir gleich was auf. Vielen Dank und tschüss. Und am nächsten Morgen hatte ich dann auf meinem Handy, das habe ich auch noch, die Nachricht von ihm, Frank, ich habe mal drüber nachgedacht, ich glaube, ich hätte Bock, das Thema Podcast mit dir zu starten. Dann habe ich mich gefreut, wie ein kleines Kind, Aber es war ja noch gar nichts passiert. Gar nichts. Ja? Außer, dass er gesagt hat, er würde das mit mir machen. Aber ich wusste nicht, wie es geht. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Und fing dann an, mich damit immer mehr zu beschäftigen. Im Internet zu lesen. Ich hatte auch keinen, den ich fragen konnte. Ich hatte keinen, den ich fragen konnte, wie macht man einen Podcast. Sondern ich habe dann losgelegt, habe mir Mikrofone gekauft, habe mir Equipment gekauft. Auch im Zweifel viel zu viel davon. Und bin dann irgendwann hier aufgeschlagen. Und habe mit ihm darüber gesprochen, man müsste das so und so und so und so machen. Also wir haben da noch nicht angefangen. Und habe dann gemerkt, nee, wir müssen jetzt mal loslegen. So. Und dann haben wir zusammen, das war so eine Geschichte, die gibt es auch noch irgendwo auf Band. Und zwar haben wir so eine Händler-Auktion, erinnerst du dich noch? Geguckt. Und irgendwie so eine Auktionsgeschichte live.
Ja, aber auch zur Corona, das ist auch ein totaler Scheiß. Das war irgendwie so ein Auktionshaus, wo so mistige Mistkarren.
Genau.
Und die wurden ganz groß angepriesen.
Genau, und wir haben das halt geguckt und haben es kommentiert.
Genau, das war die ursprüngliche Idee, was zu kommentieren.
Wir haben uns totgelacht, also auch im Nachhinein. Wir haben es nur nie gesendet, weil wir wollen auch diese Geschichte da nicht zu sehr reinreißen. Och. Aber es war sehr lustig, auf jeden Fall. Und wir haben halt gemerkt, dass wir harmonieren. So, und dann haben wir angefangen, ein paar Podcasts aufzunehmen und ich finde, man merkt so ein bisschen auch die Entwicklung. Also ich glaube, wenn man den ersten Podcast hört dann und jetzt den letzten oder jetzt den jetzigen, dann merkt man da schon eine deutliche Entwicklung dazwischen. Und wir haben halt gemerkt, hey, das funktioniert und wir haben dann auch gemerkt, dass dieses an Rubriken klammern muss man nicht machen, weil wir sind im Flow. Und wir haben auch nie auf die Uhr geguckt, aber wir haben immer gemerkt, okay, jetzt ist eine Stunde durch, ja wunderbar. Und dann hat sich das immer mehr gesteigert. Und um darauf zurückzukommen, natürlich war es so, dass wir von Anfang an, funktionierte das irgendwie. Und ich konnte anhand der Dinge, die mir zur Verfügung stehen, sehen, dass uns immer mehr Menschen hören. Ich habe aber auch, und jetzt kommt's, ja, kein Geld ausgegeben für Werbung, sondern ich habe einen Facebook-Account eröffnet, was ich vorher auch nicht hatte. Ich hatte ein privates, aber das habe ich nicht bedient, seit Jahren nicht. Und einen Instagram-Account. Und dann habe ich halt gemerkt, so, oh Gott, das ist ja mühsam bei Facebook. Du musst was posten, dann musst du die es liken, einladen, deine Seite zu liken und so. Eieieiei, ne? So, weil das geht nicht von alleine. Das ist ja eine ganz, ganz langsame, organische Entwicklung. Und
Garage 11 hat 49.000 Abonnenten auf Facebook.
So.
Komisch, die ging eigentlich rübergegangen zu 2 aus 11. Ich finde das
alles. Mich würde mal interessieren, wer von euch auf die Idee kam, Westernhagen sexy als Eröffnungsjingle zu wählen.
Ich habe damit nichts zu tun.
Ich habe mir vorgestellt, wie ihr beide vor einem Spiegel standet und euch überlegt habt, das ist es.
Nee, ich finde es total schlimm. Habe ich eigentlich nie gesagt.
Was ist denn so schlimm?
Westernhagen, finde ich voll grauenvoll, habe ich nie gehört.
Aber, Moment, aber wir haben damals drüber gesprochen. Also,
du hast es einfach gemacht und ich habe gesagt, es ist mir scheißegal.
Nee, so war das nicht.
Doch.
Nee, so war das nicht.
Nur heute noch scheißegal. Aber so Westernhagen finde ich ganz schlimm. Lebt er noch?
Ja.
Das ist nicht mein, den mag ich nicht. Das ist nicht meine Musik.
Ja,
Sexy, das ist sowas, was zu dir passt. Corvette-Fahrer. Das ist der Slang. So,
aber das war ein bisschen anders tatsächlich. Also ich habe ein paar Vorschläge gemacht. Und,
Nein, ich habe keine Vorschläge gemacht.
Echt nicht?
Nein, ich hätte sowas wie Vangelis am Anfang genommen, weißt du, oder so, aber...
Ja, du hättest, ja. Also, so wie so ein Einmarsch von den Klitschkos, ne? Ja,
natürlich.
Ja.
Chefmäßig, ne?
Okay.
Meine Welt.
Na gut, schön, dass du mir gesagt hast, wie das war. Ich habe das tatsächlich anders in Erinnerung.
Ist doch scheißegal, funktioniert der, läuft der einfach. Ey, der ist ganz ernsthaft. Also es war Franks Idee... Frank hat die meiste Arbeit damit und vieles davon interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich sitze hier und rede über meinen Podcast und sage, hat sich erledigt.
Wer den Jens kennt, der weiß ja, dass er einer der liberalsten und vorurteilsfreiesten Menschen ist, die man in der Oldtimer-Szene treffen kann. Aber im Podcast ist er ja dann doch manchmal so, dass er seinen Emotionen und seinem Unmut freien Lauf lässt, egal ob es um Elektroautos geht oder seine alltäglichen Erlebnisse auf der Zulassungsstelle. Wie oft hast du Jens schon verflucht, wenn du den Flow des Podcasts wieder in so eine positive Richtung lenken musstest?
Nee, die Hörer schätzen das.
Die Frage ging halt, übrigens an mich.
Gerade wieder eine Zuschrift gekriegt, wo drin stand, dass auch meine oft unpolitische, unkorrekte Art dazu führt, dass er den Podcast kennt.
Ich glaube das auch. Ich glaube das tatsächlich auch.
Nee, endlich sagt mal einer, wie es geht. Weißt du, was soll er denn?
Trotzdem, wir hatten es ja gerade über Harmonieren. Ich glaube schon, dass ohne die Good Cop-Rolle von Frank.
Also erstmal muss man sagen, dass du eine sehr gute Einleitung eben geführt hast, weil deine Einleitung war ja, wer Jens kennt, weiß, dass er liberal, und das ist ernsthaft, das ist so, ja. Jens ist kein, wie soll ich das sagen?
Leben und leben
der,
lassen.
Der ist, genau, und so ist er auch tatsächlich so. Und die Aufreger, die er reinbringt, die sind, wie soll ich das sagen? Also klar wird der ein oder andere eine Wahrnehmung haben und sagen, er übertreibt da oder schon wieder das oder so. Aber er überlegt auch nicht, sondern er sagt einfach. Das ist viel wert. Ich muss gestehen, und das habe ich, ich sage das deshalb, es ist viel wert, weil manchmal versuche ich das auszugleichen oder ich gleiche es aus. Ich muss aber auch gestehen, dass ich natürlich mittlerweile, ich bin ein Produkt von 24 Jahren in einem Konzern arbeiten und genau überlegt, das zu sagen, was man sagen kann, wenn man nicht seine eigene Meinung vertritt immer, sondern eben auch in einer Funktion spricht, ja. Und das ist halt der Unterschied. Jens kann alles sagen, weil das ist sein Laden hier. Und wenn er der Meinung ist, er lässt jemanden nicht rein, bei mir ist es was anderes. Ich kann so nicht reden. Und ich bin, und das habe ich echt gemerkt, ich bin in 24 Jahren, was dieses Thema angeht, viel diplomatischer geworden. Also ich war früher auch, und bin es jetzt manchmal übrigens auch noch. Also gute Freunde von mir wissen, was ich meine. Ich bin manchmal leider auch echt hart und übertrieben auch unterwegs. Das kann passieren. Aber nicht im Podcast. Weil natürlich möchte ich das ein wenig ausgleichen und manches auch auffangen, weil ein Podcast soll halt auch unterm Strich eine positive Stimmung geben. Ja? Wir reden hier über Autos, wir reden über Zeitgeist. Aber genauso gibt es halt auch mal Dinge, die Aufreger sind. Ich hatte sie auch schon und ich merke dann manchmal auch, wenn ich mich dann am Montags höre oder sonntags beim Schneiden höre, dass ich denke so, oh, da bin ich aber abgegangen, so auf einmal, ja.
Tatsächlich ist es so, dass Frank das total liebt, wenn ich dann wenn ich mal politisch unkorrekt bin, weil er es halt nicht kann.
Ja, ist so.
Ja? Und ganz oft bin ich mir ganz sicher, ist es auch seine Meinung.
Ja. Was Jens macht, weiß ja tatsächlich jeder. Er betreibt ja die Garage 11, verkauft Autos, kuratiert. Viele Hörer wissen aber, glaube ich, nicht ganz, was du machst. Es ist allen klar, dass du für einen großen Automobilkonzern aus Stuttgart tätig bist.
Beim Daimler ist er. Sag's ruhig.
Autos verkauft hast. Aber ich glaube, was du genau machst, wissen viele nicht. Deswegen ist das jetzt mal eine Gelegenheit, glaube ich, den Leuten das mal zu erklären.
In wenigen Sätzen.
Das macht ja eh nicht mehr lange. Die haben alle Niederlassungen verkauft. Ja.
Das heißt aber nicht, dass ich den Job dann nicht mehr mache. Aber das stimmt. Also ich war ganz, ganz, ganz viele Jahre war ich Verkäufer bei der Niederlassung in Hamburg, Mercedes-Benz, Neuwagenverkauf. Und habe mich dann irgendwann weiterentwickelt und bin jetzt seit 7 Jahren in der Niederlassung Bremen und bin dort standortverantwortlicher Verkaufsleiter für Neufahrzeuge. Habe also viele Verkäufer, die ich führe, im Außendienst, sogenannte Flottenverkäufer, die Großkunden verkaufen und eben auch natürlich einige Verkäufer, die im Laden an die, in Anführungsstrichen, Laufkundschaft Autos verkaufen. Das heißt, im weitesten Sinne bin ich mittendrin in der Automobilbranche und habe aber mittlerweile eben nur noch, was heißt nur noch, also ich verkaufe nicht selber, ich steuere den Verkauf und ich bin halt eine Instanz in dem Thema, wenn Dinge nicht laufen. Also dann komme ich ins Spiel. Meistens landen Beschwerden und Ähnliches landet natürlich bei mir. Und ich muss mir über die Prozesse im Autohaushalt Gedanken machen. Und das macht mir eine Menge Spaß. Das ist eine ganz, ganz, ganz coole Aufgabe. Und abgesehen davon, wer die Niederlassung in Bremen kennt, weiß halt, das ist eines der modernsten Autohäuser, die es in Deutschland gibt. Auch wenn sie jetzt knapp 8 Jahre alt ist, sind wir immer noch ein extrem modernes Autohaus. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was Jens macht, aber dann doch sehr, sehr ähnlich.
Ja? Vollkommen. Ich bin kein modernes Autohaus.
Nee, genau. Und
ich schreibe meine Verträge mit der Hand. Ja?
Jo.
Und gibt es noch einen Stempel drauf und fertig aus.
Jo. Stempel habe ich auch. Ja. Stempel auch. Mit meinem Namen drauf.
Ja. Patz. Jens hat, Jens hat es ja quasi im Alleingang geschafft, manche sagen so, manche sagen so, dass sich die Renault Twingo-Preise im letzten Jahr verdoppelt haben. Ja. Seid ihr also sowas wie Influencer?
Falsch. Und
wie verhält sich das, wenn man dann gleichzeitig Oldtimer-Händler?
Jetzt sind wir aber mit Twingo. Da haben sich die Preise nicht verdoppelt, sondern der einzig richtig, richtig gute Twingo ist am Markt gewesen und ist verkauft worden. Deshalb sind die anderen Dinger immer noch kein Geld wert. Das hat die Preise der Twingos nicht verdoppelt, das tut mir leid.
Doch, die Preise des Twingo hat schon verdoppelt, das stimmt schon. ja, sind wir Influencer. Also, wir beide würden uns als Influencer nicht sehen. Aber natürlich merken wir und nicht nur seit Future Classics, bitte?
Klar sind wir das.
Also, ja. Dass ich...
Wir machen was zum Thema.
Dass ich im letzten halben Jahr zwei Twingos gekauft habe, war durchaus davon beeinflusst, dass du mich darauf gestoßen hast, dass das ein äußerst reizvolles Auto ist.
Haben einige Leute mir auch geschrieben,
dass ich... Insofern bist du Influencer.
Ja, natürlich. Also im Endeffekt, wir machen ja irgendwas zum Thema und du musst immer unsere Downloadzahlen sehen, wie viele Leute das hören. Natürlich sind wir Influencer, weil die Leute hören das ja. Und das geht dann halt, wenn du... Das Thema Twingo wurde extrem bearbeitet. Ich habe ja auch den Twingo extrem bearbeitet und das zum Thema gemacht. Ob es das Eisstrahlen war, das Konservieren, das whatever, was mit dem Auto passiert ist. Übrigens, an dem Auto wurde trotz des hohen Verkaufspreises kein Gewinn gemacht, davon mal ganz abgesehen, auch wenn das viele gar nicht hören wollen. Du bist ja klar ganz eindeutig ein Influencer. Ne? Also auch wenn wir
auch ohne Rabattcodes in der Insta-Story.
Ja, auch wenn du jetzt zum Beispiel Future Classic ist noch viel brutaler,
ja.
Weil die Leute tatsächlich, man kriegt schon Zuschriften so nach dem Motto, ja, so und so könnte das denn auch irgendwas für euch mal Thema werden. Und die Leute wollen von uns tatsächlich wissen, was die Zukunft bringt. Das wird ja schon ein bisschen spooky plötzlich manchmal. Nach nur 20 Folgen irgendwie.
Macht aber Hölle Spaß.
Ja. Weil und jetzt Influencer ganz ernsthaft. Ich hab's, du siehst es am 3-Liter-Lupo, der hier hinter uns steht. Das war Thema, ich fand den immer gut, jetzt steht hier einer fertig aus, jetzt fahre ich den erstmal selber.
Ja, und bei den Autos kannst du ja tatsächlich noch was bewegen. Also jetzt mal ganz blöd, das sind Citroën SM oder irgendwelche anderen Ikonen, dass das besondere Autos sind, das weiß jeder.
Das ist ja auch nicht Thema bei Future Classic.
Und nein, das war, aber ich will damit nur sagen, das weiß halt jeder. Aber bei den Future Classics ist es halt so, wir haben mittlerweile eine große Liste an Fahrzeugen, die wir gerne noch bearbeiten wollen. Und jeder schreibt da mal was rein und jedes Mal, glaube ich, geht es dem anderen, der es nicht reingeschrieben hat, so, ach ja, ach ja, ach ja. Und jedes Mal, wenn du dich damit beschäftigst, und das ist das, was wirklich auch echt Spaß macht, lernst du selber halt noch was dazu. Ja, so, also klar, ich sag mal, Jens, wenn er irgendwie ein Volvo vorschlägt, dann braucht er nichts nachlesen, da hat er alles zu im Kopf. Ja? Bei mir ist es beim Mercedes halt so, dass ich sage, oh ja, witzig, da kann ich ganz viel drüber erzählen, weil logisch, die habe ich selber verkauft, die kenne ich alle in- und auswendig, kenne ich jede Variante und jede Farbe habe ich auch vor Augen und kenne auch den Namen. Aber der jeweils andere lernt das. Und wir sitzen, und das merkt man halt dann auch wirklich manchmal im Podcast, und sind selber untereinander überrascht über das, was wir da hören, weil wir das ein oder andere Detail halt einfach nicht kennen. Und deshalb ist das ein Thema, das macht uns unglaublich viel Spaß.
Das hat auch mit der Frage nichts zu tun. Frage, ob wir Influencer sind.
Ja, klar. Aber hast du recht? Wie gesagt,
sind wir schon, was das angeht, glaube ich schon.
Ja, witzig.
War nie der Sinn.
Ist so passiert. War nie der Sinn der Sache?
Ich hatte so ein paar Zuschriften auf Facebook, so ein paar kritische, nachdem plötzlich in meinem Angebot. Es kamen die Future Classic Folgen raus und plötzlich steht hier ein CLS und plötzlich gibt's das und plötzlich sind hier Autos Themen, die im Future Classic waren. Dazu muss man zu meiner Verteidigung sagen, A, habe ich die Autos auf dem Zettel, sonst würden wir sie in Future Classic nicht besprechen wollen und B, wissen wir tatsächlich gar nicht, was wann gesendet wird. Also wir geben die Produktion ab und dann plötzlich heißt es, wir erfahren montags, was am Dienstag gesendet wird.
Ja.
Also das heißt, so rum kann ich natürlich mich da nicht nachrichten, was hier auftaucht, aber ist ganz klar, jedes Auto, wo ich der Meinung bin, dass es ein Future Classic ist, würde ich natürlich auch hier handeln. Das heißt, finde ich dieses Auto, wenn ich mich damit beschäftigt habe, im Top-Zustand oder wird es mir angeboten, dann steht das hier auch. Ganz klar.
Ihr habt es ja angesprochen jetzt. Wir sind jetzt beim Thema Future Classics. Heute geht es primär um euch, aber wo wir das Thema gerade anschneiden. Wir haben es ja vorhin gerade drüber, eigentlich ein Fall fürs Bundeskartellamt, ein Podcast, als Gemeinschaftsproduktion der erfolgreichsten Podcaster.
Also so ist es ja passiert.
Genau, die Frage ist, wie es zu der Kooperation mit Carsten ankam.
Ganz einfach,
früher.
Das ist eine ganz alte Geschichte, der Christoph Falke, der ist ja Geschäftsführer von Springer Audio, der hat bei mir mal einen BMW gekauft, und zwar den, der da vorne auf dem Bild ist, wo wir geblitzt worden sind, ich mit Jens. Den hat er bei mir gekauft vor, das Bild ist ja schon uralt, was da hängt, und kurz nach dem Bild war der Wagen bei mir im Verkauf und hat der Christoph dieses Auto gekauft. Ist übrigens die Fahrgestellnummer 333 gewesen, einer der ersten Sechser, bei Karmann gebaut. Fährt heute noch, es ist immer noch ein Top-Auto, ein unrestauriertes. Und Christoph hatte mich angeschrieben und Carsten Arndt und hatte geschrieben, hier, hört mal zu, ihr habt hier so zwei Top-Podcasts, wir haben hier irgendwie, können wir uns nicht mehr unterhalten. So, und dann habe ich gesagt, ja klar, wir sind aber zu zweit, Frank ist auch dabei. Und dann gab es ein Treffen von allen Leuten und bei dem Treffen ist direkt diese Idee zu diesem Podcast entstanden und dann ging es los. Das ging auch so aus der Hüfte einfach los.
Und wir hatten ja...
Aber die Zündung, also die Frage, ob wir was bewegen oder noch nicht mal was zusammen machen wollen, sondern überhaupt, ob wir uns mal hinsetzen, die kam von Christoph.
Genau, und wir hatten aber natürlich vorher schon mal eine Folge ja mit Carsten Arndt aufgenommen. Also wir hatten ja schon mal eine Folge, die bei ihm gesendet wurde und eine, die bei uns gesendet wurde. Das heißt, wir hatten schon Kontakt zu Carsten.
Ja, ich kannte Carsten ja auch schon.
Genau, und von daher war das dann naheliegend. Und ich muss auch gestehen, da wir alle unterschiedliche Skills haben, passt das mit uns dreien einfach gut zusammen. Normalerweise ist ein Dreier-Podcast nicht so einfach. Und auch wirklich so ein Wabon-Spiel für jemanden, der das, so wie in diesem Fall für Wake World, die das eben auch pushen wollen, weil die meisten Dreier funktionieren nicht so gut, also Podcasts.
Wie witzig, Mann.
Sexistisch. Ich will gerne, wenn
du... Doch. Natürlich.
Jetzt geht das schon wieder los.
Ja, sehe ich dir doch an. Pass auf, nee, es ist noch anders. Es ist ziemlich doof gelaufen eigentlich, weil bei diesem Treffen sagte der Christoph, wir brauchen irgendwie einen neuen Podcast. Und aber so ein Springer-Podcast muss aber Platz 1 sein, habe ich gesagt bei dem Treffen. Da waren ja noch irgendwie so ein anderer Geschäftsführer und so da. Ich habe geredet wie immer halt. Der konnte mit mir, glaube ich, nicht so gut umgehen. Ich habe gesagt, das ist aber jetzt doof, weil Platz 1 ist Carsten, wir sind Platz 2. Ihr könnt höchstens maximal Platz 3 werden mit einem neuen Podcast. Das ist schiefgegangen, weil Future Classic ist ganz oft auf Platz 1 in letzter Zeit. Aber es liegt natürlich daran, dass wir alle zusammen da sitzen.
Ich hatte ja auf meinem Handy gerade Wolfgang Blaube angerufen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir mal rangehen, aber lass mal.
Wolfgang Blaube?
Ja, genau.
Hat mich angerufen?
Nein, mich.
Mich ruft er auch immer an. Was will er denn?
Das weiß ich nicht, bin ja nicht rangegangen. Ich würd mit euch...
Ich würde mich angerufen.
ich würd mit euch gerne ein paar Jahre zurückspringen. Nämlich, was mich interessieren würde, wie ihr mit dem Thema Auto sozialisiert worden seid. Das ist ja... Geil. Da haben wir ja alle frühkindliche Erinnerungen, wo wir sagen, da hat es angefangen. Ich habe ja vorhin schon mal so eine Situation bei mir angeschnitten. Was war bei euch der Zündfunke, der eure Autoleidenschaft...
Das war das erste Wort, was ich gesagt habe. Ist tatsächlich so.
Ist das wirklich so?
Ist wirklich so.
Das ist immer das Dritte. Das ist Mama, Papa, Auto.
Nein, das war
glaube ich dir nicht.
Nein, das war das Erste.
Tatsächlich, meine Eltern erzählen mir auch, und jetzt kommt, das war nicht Auto, sondern ich habe immer gesagt, Latta. Das hieß Laster. Also LKW. Also ich war so ein LKW-Fan. Ich wollte ja auch Fernfahrer werden. Ich habe auch alle Folgen auf Achse.
Du siehst auch aus wie ein Fernfahrer. Ja, ich finde, das hätte gepasst.
Ich bin so froh, dass du es gesagt hast.
Das war jetzt unprofessionell von mir. Das war jetzt, das macht man nicht.
Ja, ich überlege mir noch eine Retourkutsche. passt aber auch alles zusammen, ne? So sexistisch, Trucker, am besten hinten, Poster. Naja, egal, Leute. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ja, mein erstes Wort war Laster. Also von daher, und damit meinte ich den LKW.
Nee, war Auto tatsächlich, aber ich komme nicht aus einem automobilen Haushalt irgendwie. Also es war.
Das ist ja oft so.
Gar nicht. Es ist mein Vater fuhr. Ach so, ja, genau. Mein Vater fuhr damals durch einen Volvo, fuhr einen Volvo 123 GT, wie ich auf die Welt kam. Und Volvos waren immer, bei uns in der Familie waren immer Familienwagen, da bin ich mit aufgewachsen. Aber es hat die Leute, also hat die nie so interessiert. Und ich habe mein erstes Taschengeld, also ich bin wirklich mit 5 Jahren, ich konnte nicht lesen, ich habe das schon mal im Podcast erzählt.
Praline, ne? Hat ja auch viele Bilder.
Habe ich schon mal erzählt, ne? Die Story?
Die Praline?
Nee, in Betzdorf an der Sieg bin ich ja aufgewachsen. Und in Betzdorf an der Sieg gab es einen kleinen Zeitungsladen von der Frau Müller in der Viktoriastraße. Und da bin ich alle zwei Wochen mittwochs hin, habe mir eine Automotorensport gekauft von meinem ganzen Geld, was ich hatte. Und die hatte ja nur drei, da lagen dann drei Ausgaben, mehr gab es in dem kleinen Ort ja nicht. Und einer hat sie mir immer weggelegt. Und ich habe mein Leben lang alle Automotorensport gelesen, das auch tatsächlich das meiste Wissen her. Weil ich die alle gelesen habe, lese ich heute noch. Wenn ich mir heute eine Automotorensport kaufe, ich lese tatsächlich alle Artikel. Und wenn es über irgendeinen scheiß Skoda ist, der mich eigentlich gar nicht interessiert.
Digitalisierung ist ja bei uns auch ein Riesenthema, also im Journalismus. Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass Print schwierig ist. Wir haben zum Glück eine Leserschaft, die, ich sag mal, das kommt ja aus dem Thema raus, Oldschool ist. Das heißt, wer sich für Oldtimer interessiert, der hört noch eher eine Schallplatte, als dass er Spotify hört, und der liest eher noch auf gedrucktem Papier, als dass er...
Boah.
Die Frage geht an dich, weil ich weiß, dass du ein echter Zeitschriften-Nerd bist, Zeitschriften sammelst und auch tonnenweise,
genau andersrum.
Tonnenweise Papier mit durch dein Leben schleppst.
Aber er liest
warum ist das für dich nicht entbehrlich? Was kann dir das geben? Ich weiß ja oft, wir haben es ja vorhin gesagt, bauen eure Dialoge auch auf alten AMS auf oder Oldtimer-Markt, die du hier mitbringst.
Jens will sagen, dass ich sie digital bei Readly lese.
Ist das so?
Ist das so? Haben wir schon ein paar Mal.
Haben wir eine Illusion hier kaputt gemacht.
Er erzählt mir immer, wie toll Readly ist. Und ich sage, bist du bescheuert? Ich brauche die Zeitung. Ich kaufe nur die Zeitung. Ich lese nur die Zeitung. Ich habe keine einzige App. Okay, was ich lese die Markt. Ich lese die Klassik. Ja. Ich kaufe die Automotorensport. Ich renne zum Kiosk.
Also,
ich renne alle zwei Wochen in die Läden, ich brauche die Zeitung.
Also die Wahrheit.
So ein Stab liegt im Klo bei mir.
Die Wahrheit liegt dazwischen. Also ich kann sagen, dass ich tatsächlich Readly, glaube ich, einmal im Monat anschmeiße. Hm. Das war am Anfang ein bisschen mehr und seitdem eigentlich nicht mehr so viel. Warum? Weil ich auch noch diverse ganz normale Printzeitungen lese, wie unter anderem eben die Oldtimer-Markt, obwohl es sie ja auch mit einer eigenen App online gibt. Aber die Oldtimer-Markt, die American Classic, aber ich habe auch Youngtimer und Motor Classic und so abonniert. Die Wahrheit ist, weshalb ich Readly habe, ist, dass meine Frau mich dazu irgendwann überredet hat, weil es ihr auf den Sack geht, dass bei mir andauernd überall Zeitungen rumliegen. Und zwar überall. Und ja, klar, also es ist keine Illusion, ich habe alle Automotorsport, ich habe sie mittlerweile auch doppelt und dreifach. Ich habe in Bremen tausende Zeitungen, ich habe in Hamburg tausende Zeitungen, in der Garage liegen tausende Zeitungen. Ich kann sie aber auch im Zwischengas online lesen, alle. Also,
trotzdem kannst du dich von der physischen Form nicht
trennen. Nein, ich werde mich von der physischen.
Da unterscheiden wir uns. Bei mir landen die im Papiermüll irgendwann, wenn ich es nicht mehr brauche.
Bei mir eben nicht. Ich kann nichts wegschmeißen. Das ist mein Problem.
Du hast ja auch eine Stadtwohnung. Ich weiß nicht, wie du wohnst. Vielleicht ist das einfach auch eine Platzthematik.
Ja, Platzthema ist halt nur die Frage, wann es ein Platzthema wird.
Bei mir
ist
es immer eins.
bei mir ist es immer eins. Und ja, tatsächlich ist es aber so. Ich bin ein Fan von physischen Zeitungen, insbesondere von alten Zeitungen. Und es ist für mich wirklich so, dass ich total entspannen kann, wenn ich mir eine Automotorsport von, keine Ahnung, 1987 rausziehe. Weil es auch bei mir so ist, ich habe es ja schon mal erzählt, dass ich, also meistens erkenne ich sie einfach auch wieder. Ja? Das heißt also, ich kenne die Artikel, die da drin sind, da kommen Erinnerungen wieder durch. Und ich habe halt damals auch, genau wie Jens, mein erstes Taschengeld ging für Autobild drauf, weil das war so genau die Zeit, ich bin 76 geboren, 86 kam die Autobild, war ich 10 Jahre alt, mit 10 habe ich, glaube ich, das erste Mal Taschengeld gekriegt. Vorher in der Grundschule habe ich von meiner Klassenlehrerin die Automotorsport immer bekommen, die ihr Mann gelesen hat, und sie hat mir die mitgebracht. Also auch da scheint es schon so offensichtlich gewesen zu sein, dass es mir bei vielen Dingen nur ums Auto geht. Und ich weiß nicht, ob ich aus einer Familie komme oder mein Vater so autoverrückt war, aber eigentlich schon, weil der hat sich zwei neue Manta hintereinander gekauft, 1976 oder 77, als ich geboren wurde. Tolles Auto, wenn man Kind ist, weiß ich nicht. Also das war jetzt auch, praktische Autos gegeben. Aber so richtig, richtig Erinnerungen hatte ich eigentlich immer nur daran, dass mein Vater hat immer das gekauft, was er sich leisten konnte irgendwie, bis er sich endlich mal Mercedes leisten konnte. So, ne? Und das war meine erste richtige Erinnerung, so 123er, 200er D, englisch-rot. Das ist wahrscheinlich so wie bei dir.
Über welche Zeit reden wir da? Wann ungefähr war das?
Den hat er damals gekauft. Ich meine, lass mich mal kurz überlegen. Das muss gewesen sein 84 oder 85. Der Wagen war dann schon einige Jahre alt. Das waren 77er, wenn ich mich nicht irre. Also auch einer der ersten. Und ich weiß halt auch noch, was der gekostet hat. Und ich, ganz ehrlich, ich weiß sogar noch den Namen des Vorbesitzers. Einfach aus trotz Schmidt. Des Bewusstseins. Nee, Zacharias. Zacharias aus Soltau. Und das Auto hat 10.000 Mark gekostet. Als Gebrauchtwagen. Das war nicht wenig. Das war so ein Auto, wie ältere Menschen damals ihr Auto gepflegt haben, immer gefahren und dann mit einem Wasserschlauch die Radläufe von innen sauber gemacht, weil die hatten ja so richtig Radläufe, wo immer Dreck drin war und das konnte man fühlen, war alles sauber nach vielen, vielen Jahren. Und ein Detail, an das ich mich zurückerinnere, Achtung, also 200er D, englisch rot, von weitem auf Barockfelgen, aber es waren nur diese Kunststoffradkappen, die so aussahen.
Wie war nochmal die Frage übrigens?
Wie wir mit Autos sozialisiert wurden.
Nee, wir waren angelangt bei deiner Affinität für Autozeitschriften, auf denen ja auch oft eure Dialoge aufbauen,
ja. Weil
du die immer mit in den Podcast bringst. Ja, ist aber nicht schlimm.
Wir haben mal abgeschweift.
Ist aber nicht schlimm. Lukas, kannst du an meine alte Garage erinnern?
Natürlich, im Herzen Altonas.
Ja, hinter meinem Schreibtisch war doch eine Wand und die war doch voll mit Zeitungen.
Ich gehöre noch zu den Leuten, die wissen, warum das Garage 11 heißt.
Ja. Und
die heute wäre das ja Garage
76,
genau.
Das war dämlich, ne? Aber weißt du, übrigens, ich habe letztens erfahren, hier war früher mal ein Simca-Händler in den 70er Jahren, offiziell. Es gibt eine alte Liste, Simca, Kammerlandstraße 76.
Simca war meine Automarke.
Nee, da war doch eine Wand hinter meinem Schreibtisch, die war da voll, mit einem Glasregal, voll mit Autozeitungen, alle Motorklassik, alles. Wie ich umgezogen bin, habe ich gedacht, oh, was machst du mit den ganzen Zeitungen? Irgendwie brauchst du ja auch nicht mehr. Ne? Ich verschenke die. Und dann habe ich in Facebook auf, und damals hatte ich auf Facebook auch schon 30.000 Follower oder so, aufgerufen, ja hier, Zeitung zu verschenken, könnt ihr euch abholen. Ein einziger ist gekommen mit BMW Kombi und hat so ein paar Jahrgänge mitgenommen. Das war's. Wollte kein Schwein haben. Und es ist alles abtransportiert worden, alles in Müll.
Meine Eltern hatten ja ein Fachwerkhaus, ein 500 Jahre altes, und mein Bereich war so im Dachboden. Und da habe ich auch meine Zeitschriften gehortet unter Dachschrägen.
Das ist bei altem
Fachwerk. Und ich habe erst jetzt, als ich das Haus meiner Eltern renoviert habe, ist mir erst klar geworden, dass das ein Fall für einen Statiker gewesen wäre. Ja. Weil ich meine, da reden wir ja schnell.
Ja, ja, genau.
Als würdest du da zwei Kleinwagen oben reinstellen, weißt du so.
Ja, das Coole tatsächlich bei den Zeitungen bei mir ist, ich habe auch noch, ich habe ja eben nur erwähnt, dass ich im Bremen was habe und hier was habe. Bei meinen Eltern liegt auch noch eine Menge rum. Und
deine Frau hört das ja nicht.
Ich habe auch damals, also auf dem Dachboden vor allem in Soltau, und ich habe damals auch die DAZ und so nicht weggeworfen. Das ist jetzt schon wieder ganz cool, weil das sind jetzt Zeitungen, die sind alle so 93, 94. Die gab es ja damals immer recht günstig an der Tankstelle. Die waren eine Zeit umsonst und dann haben sie, glaube ich, 30 oder 40 Pfennig oder so gekostet, wenn ich mich irre. Und es ist immer ganz interessant, da mal reinzugucken, was damals so gehandelt wurde, was Autos so gekostet haben und was auch gar nicht ging und heute.
Vor allem, die hat wahrscheinlich keiner aufgehoben, nicht mal der Verlag selbst, und irgendwie bist wahrscheinlich der Letzte, der die noch geschlossen hat.
Verlag gibt es gar nicht mehr.
Ja, eben.
Ja. Ihr erinnert ja euch noch an diese großformatige Geschichte. Ja. Ne? So. Und auch, das ist so witzig. Also wenn man meine Verwandten in Spanien fragen würde, was mich ausmacht, ne, auch da, in deren Haus liegen auch noch irgendwo diese Zeitungen, weil ich habe sie dann im Zweifel da liegen lassen vor Jahren, ne, und die haben die auch nicht weggeschmissen. Ich habe immer meine Autozeitungen wirklich in meinem Rucksack, in meinem damaligen blauen Eastpak von links nach rechts geschleppt. Nur so ein Quatsch.
Blauen Eastpak hattest du?
Ja.
Boah,
mit Leder. Wieso? Blauer Eastpak so mit braunem Leder.
Was kann mir vorstellen, wie du aussahst. Mit diesem Rucksack?
Ja.
Ich war nie ein Rucksackträger.
In die Schutzumschläge meiner Mathehefte immer die Autohefte eingeschlagen, dass ich während dem Unterricht lesen konnte.
Auch cool.
Das auch ist gut, oder?
Geile Idee.
Ja. Gute Idee, ja.
Ja.
Gute Idee. Ja. Ja, siehst du mal. Ja. Hast du schon einiges erfahren.
Wir waren jetzt bei der frühkindlichen Autoprägung. Ich weiß ja, dass ihr beide auch eine sehr abwechslungsreiche und interessante Autobiografie habt. Wahrscheinlich können wir da nicht auf alles eingehen, aber Mich würde interessieren, was waren eure ersten Autos, was waren die Highlights und was waren eure größten Fehlkäufe? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, oh Gott, oh Gott? Erst habt ihr Auto jemals beschissene Autos gekauft?
Haben wir eigentlich alle gemacht, nie. Ne? Nie. Ich hatte ja immer Ahnung.
Du darfst nicht lügen.
Erstes Auto war ein Auto Bianchi A112, ein 85er A112 LX, aber mit Angstenverbreiterung und Abarthfelgen. In dunkelblau mit beigem Velour.
Da kann ich nicht ganz mithalten. Also mein erster war ein Toyo Kogyo BD1. Sprich, Volksmund sagt Mazda 323, eine GT-Variante.
Komm, sag das erste nochmal, Toyo was?
Toyo Kogyo BD1.
Das hast du jahrelang auswendig gelernt.
Nee, das stand im Brief. Und den Brief habe ich noch. Das Auto gibt es nicht mehr, aber den Brief habe ich noch.
Ja.
Oder weil der wurde damals, weil der verschrottet wurde.
Der Brief.
Der Wagen. Und in Silber, wie gesagt, ein GT, 88 PS, 850 Kilo, eigentlich viel zu schnell als erstes Auto. Ja, und dann ist er auch in den ewigen Jagdgründen verschwunden. Ja, das war mein erstes Auto. Also nicht ganz so stylisch wie deiner,
Highlights.
Aber sportlich.
Highlights.
Fehlkäufe oder Highlights?
Erst Highlights. Erst Highlights, erst Fehlkäufe.
Also eins meiner Highlights, also das ist gleichzeitig, also es gibt ein Auto, was hätte ich nie verkaufen dürfen, das würde mein Leben lang hinterherrennen. Das war der weiße 500 der SEC Mercedes, der auch mal in der Markt war, wo der Wolfgang Blaube den Artikel drüber geschrieben hat.
Ich erinnere mich, ja.
Mit dem roten Leder. Mhm. Und dann hatte ich mal ein Fiat 124 Abarth Rallye Gruppe 2 in echt mit Straßenzulassung. Den hätte man vielleicht auch besser nicht verkauft. Ja. Ich hatte mal einen sehr schönen blutorangenen Porsche. Ich meine, ich hatte so viele Highlights. Das ist irgendwie doof. Ich höre auf.
Du hattest nie einen Fehlkauf?
Puh, Fehlkauf. Da muss ich echt überlegen, hatte ich einen Fehlkauf?
Fiele mir sofort ein. Fiele mir sofort ein.
Aber hattest du so viele Fehlkäufe?
Ja, genau.
Ich hatte keinen Fehlkauf.
Autos immer nach Farben gekauft, nicht nach dem Zustand. War mir egal.
Dir, du. Genau. Ja, das ist ein Fehler. Ich, Fehlkauf, meinst du jetzt finanziell oder was, oder?
Jeder hat ja mal ins Klo gegriffen. So.
Ich hatte keinen Fehlkauf. Es tut mir leid.
Gilt für mich tatsächlich auch. Also ich habe tatsächlich auch keinen Fehlkauf gehabt. Ich habe dadurch, dass ich immer, ich habe so eine Devise, nur eine einzige. Und die heißt, wenn ich Zweifel habe, lassen. Nicht die versuchen, die Zweifel auszuräumen, sondern wenn ich Zweifel habe, lassen. Das ist meine Devise. Deshalb habe ich dann immer, wenn... bei mir entscheidet sich, ehrlich gesagt, wenn ich ein Auto kaufen will, das wird bei dir genauso sein. 2 Minuten brauche ich.
Brauche ich nicht. 10 Sekunden brauche ich.
So, ist bei mir auch so. Und dann weiß ich Bescheid.
Ich sehe das und so. Das ist ja hier, die Leute fragen mich immer, wie die Autos hier, man sagt immer, harte Tür ist hier, so wenn es um den Handel geht. Und ich gucke mir auch hier ein Auto, gucke ich mir an und frage mich in dem Moment, würde ich das für mich kaufen, wenn ich den Typ suchen würde, ja oder nein? Und es gibt nur ja oder nein. Es gibt kein vielleicht. Es gibt kein, ja, da gucken wir mal irgendwie. Es gibt es nicht. Das ist Quatsch. Dann ist Cut. Raus, Feierabend, aus. Das ertragen auch viele nicht, wenn ich mir die Autos angucke. Oder ist schon, im Telefon weiß ich schon, manchmal fahre ich aus Nettigkeit noch hin und weiß genau, was mich erwartet. Zusammengeschweißte Scheiße mit 10 Kilo Lack drauf.
Ja, nie gegen das eigene Bauchgefühl kaufen. Ne? Hm? Du hast gesagt, das ist immer bei dir auch viel Bauchgefühl.
Ist, wenn ich gucke mir ein Auto an, das ist heute immer noch so. Hey, guck mal, den Lupo habe ich, das war ein Ferngeschäft auch, ne? Also ich habe den live gar nicht gesehen. War anhand so ein paar Details, ist das dann ganz schnell klar. Aber das ist ja auch ein bisschen unfair jetzt. Das ist ja die Erfahrung auch. Ich mache jetzt Garage 11, gibt es jetzt 18 Jahre. Und wie viele Autos habe ich gehandelt? Keine Ahnung, das sind ja ein paar tausend. Und wie viele habe ich mir angeguckt in der Zeit?
Das schult ja auch das Auge.
Ich habe wahrscheinlich 500, 107er Mercedes schon gesehen, garantiert. Okay, weißt du, so, das ist irgendwie, das ist, und dann, das schult das Auge, genau, du siehst.
Geht ja auch mir durch den Job zu. Du siehst so viele alte Autos, irgendwann weißt du einfach.
Nee, du guckst, ich gehe in Bremen mit dem Ron an diesem Alpha vorbei und er sagt, oh, guck mal hier, der ist ja ganz cool, müssen wir mal kurz mit dem Schichtenmessgerät messen. Und ich gucke nur so, diese Brosse gar nicht. Die Tür, so wie die da drin sind, passt eh nicht mehr unten an den Schweller. Also, aber im Vorbeigehen, das ist so, ich habe so viel Bertones gesehen, natürlich sehe ich sofort, dass die Tür da nicht reinpasst.
Deine Highlights, Frank? Ich weiß, du hast einen schönen 500e Limited. Du hast ja zwei 500e.
Ja, wobei das übertrieben ist, wenn man sagt, das ist ein schöner E500 Limited. Weil der war, als ich ihn gekauft habe, ganz okay. Aber er ist halt, also ich habe ihn seit 20 Jahren und der
schöne... Durchs Nichtfahren.
Und der schönere ist tatsächlich der andere, der E500. Ich muss dieses Auto jetzt langsam mal wieder auf die Straße bringen und wirklich mal in einen tollen Zustand versetzen. Das ist natürlich ein Highlight, weil es ein silberner ist mit Ledergrün-Schwarz. Einer von ganz wenigen, die es gibt. Mir fällt es immer schwer, über die Highlights tatsächlich zu reden, weil zum Glück habe ich vieles von dem, was für mich Highlights sind, auch nie wieder verkauft. So. Und ein Highlight ist sicherlich, auch wenn ich ihn auch viel zu wenig bewege, mein G500 Cabriolet, weil das halt so ein Auto ist, was eigentlich nichts wirklich gut kann, aber so unique ist und man eben weiß, wenn man damit fährt, wird es keinen zweiten an der Ampel neben einem geben und auch so ein ulkiges Fahrgefühl einfach eines Geländewagen V8 mit einem elektrischen Dach, was man gar nicht ahnt, wenn man das sieht, ja, weil das irgendwie, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man so eine Planenkonstruktion in Anführungsstrichen elektrifizieren kann. Das ist für mich ein besonderes Auto, aber ich glaube, das Besonderste war damals wirklich dieser Moment, als ich mir endlich ein Auto kaufen konnte, wie nämlich den Mustang, den ich mir gekauft habe. Ich wollte eigentlich was anderes kaufen, eigentlich wollte ich mal einen 68er Charger und so. Das war mir aber dann irgendwie so, als ich mir die angeguckt habe, irgendwie dann doch zu groß. Das war das Besonderste, als ich den damals abgeholt habe und dieses ganze Gefühl um dieses Auto herum, so ein Auto zu haben, was 50 Jahre alt ist, aber so einen Wahnsinnsmotor hat.
Das ist ein 69er Mustang Sportsroof.
Genau.
So hast du auch schon mal gehabt. Wir haben ja lustigerweise festgestellt, dass ich so einen auch mal hatte. Also
69er war es, Mustang war es?
Mustang. Sportsroof, sagt man. Weil
Sportsroof?
Ja, die heißen nicht Fastback. Also
Fastback. Für mich heißt das Fastback.
Ja.
Schrägheck heißt das für mich.
Ja. Die hießen aber Sportsroof.
Sportsroof. Genau. Ja, 65 Sportsroof. Bis 68 ist Fastback, danach hieß Sportsroof.
Genau. Genau. Und wenn ich so ein Auto sehe, in Bremen auf der Messe stand ja ein 70er, der ja von der Form her ähnlich ist, dann stehe ich immer noch vor so einem Auto und denke, wie muss das gewesen sein, wenn du in Deutschland 1970 das Auto gehabt hast?
Da gibt es noch was Krankeres, der Espada, der bei mir steht. Der ist 1971 hier zugelassen. Ja. Ey, Alter.
Ja, ja.
Im Land mit Käfern und VW traurigen Lösungen. Und dann stehst du mit so einem 12-Zylinder-Viersitzer an der Ampel. Ey, so, what?
Ja, 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 genau, hast du recht, ja. Aber so ein Auto war natürlich genauso wie auch Mustang.
Ja.
So was hast du ja nicht
auf der Straße gesehen, nicht vergessen, in den 70er Jahren, die US-Autos waren ja scheiße teuer hier durch den Dollarkurs. Weißt du, so eine blöde Corvette, die irgendwie 180 PS hatte und nichts konnte, hat 1976 so viel gekostet wie ein Porsche 911. Das ist ja Quatsch. So, ne? Deshalb war das ja immer so ein Mustang, wäre ein Luxusauto.
Ja, ja, um Gottes Willen. Nein, nein. Aber.
Um Gottes Willen?
Ja, ja, nee, es ist es halt nicht. Es ist halt nicht.
Doch, war es aber hier in Deutschland.
Ja, früher. Ja.
Durch den Preis.
Aber deshalb, also ich habe zum Glück, muss ich echt gestehen, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, habe ich viele automobile Träume, habe ich. Und das sind auch die ich wirklich haben wollte. Und besonders ist eigentlich immer gewesen, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, Jens, als ich meinen allerersten 500e gekauft habe, ich war so ein Ding vorher nie gefahren. Ich hatte niemanden, den ich fragen konnte, wie sowas ist. Ich wusste nur, dass ich sowas haben will. Und wenn du es dann hast, sitzt du da drin und denkst, das ist noch viel geiler, als ich mir das vorgestellt habe. Herrlich.
Wieso ging es mir gestern mit dem 3-Liter-Lupo? Und dann war ich zu Hause und gucke mir auf dem Rechner nochmal das Bild an und nochmal, nochmal. Dann sagt meine Frau zu mir, na, bist du verliebt?
Ich muss aber du bist den doch noch gar nicht gefahren.
Nein, aber trotzdem, ich habe drin gesessen und Musik gehört, total geil.
Ich möchte jetzt wissen, was du da drin gehört hast.
Hä?
Was hast du gehört?
Ist französisch auf jeden Fall, habe ich vorhin weitergehört bei
ihm. Italienische Musik war das gestern Abend.
Warte, kann
ich nachgucken? Ich sag dir das genau. Ich habe da gestern Abend gehört, ich habe da nämlich ein Radio eingebaut mit Bluetooth, das sieht man nur nicht.
Und bevor du das raussuchst, ne?
Nochmal nee, so ich sag das noch schnell, das vergesse ich.
Bevor du das raussuchst, nochmal so ein
Insight. Von Fabrizio Moro habe ich gehört, La Mia Voce.
Fabrizio Moro, so heißen doch die Unterhosen, wenn man die bei Aldi, oder nicht? Oder nee, die heißen ja. Enrico.
Wo wir gerade beim Thema Radius sind, ich habe eine Frage, Frage für einen Freund. Nein, Frage für einen Kollegen. Als ich Gregor Schulz gesagt habe, dass ich bei euch im Podcast sein werde und euch interviewe, da hat er gemeint, frag mal den Jens, warum er 90er-Jahre-Radios in 70er-Jahre-Autos verpönt, aber moderne Radios in Autos aus den 2000ern, warum das dann plötzlich geht.
Hey, verstehe ich nicht, nochmal.
Also du hast dich ja neulich mal im Podcast, sage jetzt nicht den Namen der Zeitschrift, aber darüber echauffiert, dass in einem Citroën, ich meine, war es ein CX, ein falsches Radio war. Also ja, in einem
war es nicht der Motor Classic?
Genau. Jetzt hat er es gesagt. Das ist ja, er war in einem 70er Jahren
auch. Ja, so kann man es auch machen. Genau. Das war jetzt gut.
Ja, war ein Scheiß,
du musst so, es nicht sagen.
So ein hässliches neues Radio genau. drin mit genau. so Grundig-Dinger genau. irgendwie.
Keine Ahnung, ja. Aber?
Warum ich das verpöne und was...
Aber und warum du trotzdem jetzt so ein Bluetooth-Radio in deinen 3-Liter-Lupo brauchst, sowas gemeint, ne?
Genau, oder halt sagst, moderne, eine modernere Navi-Infotainment-Lösung für ein, also sag mal, für die veraltete Technik in so einem CLS oder in irgendeinem Auto aus den frühen 2000ern.
Das muss passen, das ist wichtig. Guck mal, ich habe jetzt hier, in dem Lupo ist jetzt ein Beta-Radio drin, für das Baujahr passend. Das habe ich gekauft, das ist umgerüstet mit einem Bluetooth-Chip drin. Das siehst du nicht. Du siehst es nicht, es ist optisch genau gleich. Ich finde auch diese Lösung gut. Viele meiner Kunden bauen ihre Autos diese Blaupunktradios ein, dieses Frankfurt und heißt es Nürnberg, das andere, was noch gibt? Im 80er und im 90er Jahre Design mit moderner Technik.
Nutzwert das, erhöht, Optik nicht zerstört.
Das ist es, genau das ist der Punkt. Aber was ich blöd finde, ist, wenn ich ein modernes Radio nehme, was wie ein modernes Radio aussieht, was optisch überhaupt nicht ins Fahrzeug passt und das einbaue. Darum geht's. Die Technik von mir aus kann die ja modern sein. Ja,
alleine.
Das ist gar nicht das Problem. Und mit dem Bluetooth-Chip in diesem Radio, das funktioniert mega geil. Und du siehst es nicht. Du musst, in dem Fall ist es so, keine Ahnung, wie das eingebaut ist. Es hat was mit dem Kassettenlaufwerk zu tun. Du drückst auf CC, auf Kassette und das ist es automatisch mit deinem Handy verbunden. Fertig, aus. So ist alles. Funktioniert. Punkt. Aber man sieht es nicht. Man weiß es gar nicht. Hier kommt gar keiner drauf. Es ist noch nicht mal Bluetooth-Zeichen drauf, nichts. Darum geht's. Also es geht nicht um die moderne Technik, das ist ja in Ordnung. So.
Ja, wobei, also Jens ist schon jemand, der für sich selber auch mal eine Ausnahme macht, bei denen, die er sonst mal nicht so gut
falsch.
Findet.
Nein.
Ja, naja. Ja, kannst du nur froh sein, dass er keinen Cupholder hat, der Wagen. Sonst müsstest du ja auch da drin
was. Die war ein extra Cupholder, hat er nicht.
Das ist der
die konntest du bestellen, haben 34 Cupholder
aus Magnesium, oder?
Nee, so zum Schubladen, ja, zum
Rausziehen. Für den Magnesium-Drink.
Genau. Aber wie ich ticke, mir ist heute aufgefallen, dass dem Hardy ist das aufgefallen, der war heute Morgen hier. Der meinte, auf den Radschrauben saßen dann nicht so schwarze Plastikkappen ursprünglich drauf. Und ich so, bist du sicher? Ja, da wäre doch irgendwas gewesen. Ich habe ja ein Original-Prospekt aus 2002 vom Lupo TDI. Wir so geguckt, so tatsächlich, da waren so schwarze Plastikkappen drauf.
Oh, schreib mit Vorbesitzer mal an, wo die
den nee, besser, sind. Ich bin ins Internet gegangen und gesagt, oh hier, kannst du kaufen bei Amazon. Dann sagt er, ja, aber das sind ja irgendwie, sind das Originale? Habe ich gesagt, nee, habe ich nochmal gegoogelt. Und es gibt die tatsächlich Original von Volkswagen, wo sogar Volkswagen in dem Kunststoff drin steht. Habe ich direkt bestellt. Kommt da drauf, fertig aus.
Ja, siehst du. Ja, und Jens hatte heute Morgen allerdings auch überlegt, ob er die Bremssättel in dem Grün lackiert, bei dem 3 Liter. Jetzt bleibt ihm gleich das Herz stehen.
Ja.
Ja.
Ich hoffe, ich habe die Frage für den Herrn Schulz umfassend beantwortet.
Ich denke, das ja. reicht aus, ja.
Liebe Grüße, sehr netter.
Kenne ihn nicht.
Wie, du kennst ihn?
Woher soll ich den erkennen? Ich kenne ihn nur vom Namen her, ich kenne ihn persönlich nicht. Kenne ich ihn persönlich? Nee.
Das also weiß ich nicht.
Das ist eben mein Problem.
Also ich habe schon mit ihm telefoniert und wir haben ihn auch letztes Jahr beim PS-Speicher getroffen.
Aber wir haben ihn getroffen? Habe ich mit ihm
also gesprochen? Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Ich weiß nicht.
Keine Ahnung, weiß nicht.
Quasi unser Außenminister von Ultramar-Markt.
Ja, das ist weil schön, er, dass ihr sowas habt.
Mir
geht das ja auch gestern auf der Messe. Kommen irgendwelche ja. Leute vorbei und sagen, ach, hallo Jens. Was weiß denn ich, wer das ist? Keine Ahnung. Ich sage, hallo und gehe weiter. Und er sagt, Ron, wer war das?
Ich, weiß es nicht. Ich kenne das aber auch, wenn man... Ich mache ja jetzt, bin jetzt in dem Job seit 16 Jahren. Und wenn du jeden Monat Fototermine hast mit Leuten, deren Autos, über deren Autos du schreibst, du verbringst einen Fototag mit denen, wo das Auto fotografiert wird, wo man Frikadellenbrötchen zusammen isst und so weiter und so fort. da sammelt sich über die Jahre so viel, so viele Kontakte. Und das war halt für die immer ein tolles Erlebnis.
Ja, klar, weil, also Highlight,
Da kommt das Auto wurde da fotografiert und haben die Fahraufnahmen gemacht. Und da hat der Fotograf aus dem fahrenden Auto raus fotografiert, damit das Auto sich auf dem Bild bewegt, ganz toll. Und dann am Ende war das im Heft. Und das Heft haben sie dann auf der Hutablage oder auf dem Rücksitz immer, wenn sie auf ein Treffen fahren. Für die war das halt immer ein Riesen-Event. Und wir haben das halt 2-4 Mal im Monat, Fotografen noch mehr als Redakteure. Und dann passiert es dir halt manchmal auch, dass du wohin gehst und jemand sagt, ey Lukas, na, wie ja, ist klar, es, weißt normal. Du noch? Und du hoffst, dass sich im Gespräch irgendwann dann mal der Moment ergibt, wo du ablesen kannst, in welche Ecke du das einordnest.
Da ist es praktisch, wenn du so tickst wie ich und einfach sagst, nee, keine Ahnung, worum geht's denn?
Nein, ich will den Leuten immer ein gutes Gefühl geben.
Nein, bringt doch nichts. Bringt ja nichts, du redst eine halbe Stunde, wolltest gar nicht.
Wobei, das, ja, weiter. Das ist ja das Witzige tatsächlich bei so einem Podcast, weil die Leute gestern auf der Messe sind ja auch schon zu mir gekommen und sagen, ja, ich höre euren Podcast und dann machst du halt immer den gleichen Spruch, ne? Ach, du bist das, ne? So. Genau. Weil klar, du siehst das andere Ende halt nicht und ich habe mich aber, ich freue mich natürlich darüber, weil das einfach eine nette Resonanz ist und witzigerweise denkt man ja eigentlich, man wird gar nicht erkannt, weil die kennen einen jetzt vom Cover. Also ne? Ist ja nicht so, dass 1000 Bilder und wir machen
ist ja kein Fernsehen.
Eher selten was über uns selbst so. Aber nee, also von daher, das ist nett. Ja.
Habt ihr denn für 2024 irgendwas geplant? Ich habe da mal was Leuten hören, überleben, dass ihr euch eine Roadshow vorstellen könnt. Also was? 2 aus 11 on Tour.
Quatsch. Naja, wir werden
eine immer Roadshow?
Wieder... Wir werden ja eine Roadshow, also wir werden ja natürlich immer wieder nicht nur gefragt, sondern klar, wenn wir so wie neulich von Johannes eine Einladung haben, mit Männerhort zu kommen. Es gibt auch noch, ich sag mal, wie bei Gerrit zum Beispiel, auch einfach offene Dinge, die wir mal machen müssen. Nur klar, unser Tag hat ja eben auch nur 24 Stunden, unsere Woche 7 Tage. Und ja, beide haben wir noch einen Job und Familie haben wir auch, ne, Jens? Und da gibt es natürlich immer so ein paar Verpflichtungen und ich merke, das ist für mich heute genau das Gleiche. Also für mich zum Beispiel ist samstags auch immer Einkaufen angesagt und da ich auch ungern alleine gehe, lasse ich meine Frau auch nicht gerne alleine einkaufen. Und ich will damit nur sagen, wir führen ja ein normales Leben. Wir müssen halt auch gucken, wie wir das zeitlich hinbekommen. Und man darf halt nicht vergessen, die Geschichte samstags einen Podcast aufzunehmen, der dann aktuell auch sonntags gesendet wird, bedeutet eben für mich auch nochmal das Thema Schneiden. Und ich wache halt manchmal morgens auch auf, genau wie ihr auch, und sage, ah, ich habe eigentlich heute keinen Bock, ist ja Sonntag. Aber ich kann ja schlecht sagen, ich habe heute mal keinen Bock gehabt. So, ne? Also von daher, es gibt halt viele Dinge, die wir tun und... ja, und manche Sachen sind wir noch schuldig. Manches werden wir tun, anderes nicht.
Ja, hat ja gar nicht so funktioniert. Wir waren doch hier an der Ultramar-Tankstelle, 70 Jahre Corvette, und haben wir doch auch Roadshow-mäßig da in der Halle einen Podcast gemacht. Das war doch ein Scheiß.
Ich erinnere mich,
ja. Hat doch gar nicht funktioniert. Der Sound war kacke, wir waren abgelenkt. Ja, die Bratwurst roch, weil es war irgendwie doof. Die Atmosphäre hier fehlt.
Da kannst du nicht podcasten.
Nein, wir haben nicht in den Sesseln gesessen. Das Lustige ist, auch der Future Classic funktioniert so gut, weil wir hier sitzen.
Ja, auch das war so. Ja, es
ist so, tatsächlich
so. Ist übrigens so ein Ulk, ne? Also ist auch so ein Ulk. Am Anfang, als ich mit dem Podcast angefangen habe, habe ich mir damals überlegt, da hattest du noch hier so einen T2-Bus stehen, ob man das da drin macht. Und sie haben so, nee, wir machen das hier und hier. Und ich sage, ja, Jens, war eigentlich Akustik von der Garage und so. Und überall steht, nee, mach das nicht. Also für Anfänger vom Podcast wird immer empfohlen, wenn du das alleine machst, setz dich in den Schrank mit Klamotten. Da hast du am meisten irgendwie, wird der Schall aufgefangen. Ja, dann haben wir es einfach gemacht. Und als ich mir das angehört habe, denke ich, ja, man hört das, dass das irgendwie so in der Garage ist, aber das ist genau das, was dazu gehört. Irgendwie, das passt so.
Und so richtig ja nicht, es halt ja nicht
großartig. Und im
Vorfeld. Das ist das Alleinstellungsmerkmal.
Ja, und im Vorfeld, jetzt muss man auch eins sagen, im Vorfeld hat Lukas mich gefragt, sag mal, wie ist das? Geben wir einander Zeichen für Zeit und so weiter und so fort. Hier gibt es ein ganz natürliches Zeichen für Zeit.
Ich aufs Klo muss.
Oder wenn man anfängt zu frieren. Dann,
also im Winter.
Dann hat man definitiv schon ordentlich Zeit aufgezeichnet hier. Und by the way, langsam fängt es bei mir an, kalt zu werden in den Füßen. Aber gut.
So Ballerinas waren das heute wieder.
Ja, ich hab extra schicke Schuhe angezogen
heute. Für die Fotos. Das sieht man gar nicht, geht nur bis hier.
Mist. Ja. Da musst du nachher nochmal einen Take machen von meinen Fotos.
Nee, von deinem Auto draußen, wie du vor dem Döner-Ferrari stehst, können wir mal einen Take machen.
Au ja. Ja, was haben wir sonst noch?
Wir haben, also von meiner Seite aus sind wir durch.
Ehrlich?
Ach, mehr nicht.
Nein, doch, eine Sache bleibt mir noch. Also mir bleibt auf jeden Fall noch, euch zu danken.
War ja easy.
Dass ich hier sein durfte. Also ich war ja nicht das erste Mal in der Garage 11.
Nein.
Kenne ja Jens schon ein bisschen, aber ich war das erste Mal bei euch im Podcast. Mich riesig gefreut als treuer Hörer. Und genau.
Naja, also wir freuen uns auf jeden Fall noch auf viele tolle Ausgaben im Oldtimer-Markt.
Ja, das muss man hier nochmal sagen. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Du hast das so schön gesagt, irgendwie zu mir am Telefon auch. Eine Oldtimer-Zeitung, die liest man ja nicht beim Autofahren, aber einen Podcast kann man dann schon hören.
Genau, genau. Ja. Ich glaube auch da ist gerade mal ganz wichtig für die Menschen, die das vielleicht alles irgendwie anders sehen. Für mich ist das ist immer schon die Headline gewesen der letzten Jahre. Für mich ist ganz wichtig, dass sich diese Szene ein wenig solidarisch untereinander zeigt. Und das ist nicht so, dass der eine den Namen der anderen Zeitung nicht nennen darf, sondern das hat ja alles eine gewisse Relevanz. Und dass wir fast alles lesen, was wir in die Finger kriegen, was mit alten Autos zu tun hat, und vielleicht manches besser finden und andere schlechter finden, ist doch auch völlig normal. Nur eins ist auch klar, alle, die an diesem Thema arbeiten, versuchen das so weit wie möglich zu erhalten und nach vorne zu bringen. Und wenn das gegeneinander geht, dann wird es in Zukunft ein deutlich größeres Problem werden, als es sowieso schon sein könnte. Und deshalb ist aus meiner Sicht wichtig, wirklich Leute, geht solidarisch miteinander um, geht auch tolerant damit um, fangt nicht an irgendwie zu sagen, was hat hier irgendwie eine, keine Ahnung, 2002er VW Lupo, warum ist das überhaupt Thema, wir sind doch eine Oldtimer-Zeitung zum Beispiel, das kann man alles nicht sagen. Ich glaube, das Thema Automobil an sich, ganz weit gefasst, beschäftigt uns alle und idealerweise arbeiten wir gemeinsam an dem Thema und bringen das nach vorne und haben weiterhin alle ganz viel Spaß und Leidenschaft.
Ach, diese persönlichen Worte, wie schön. Tschüss.
Ja.
Wer beendet den Podcast denn jetzt hier?
Das habe ich mir auch gefragt.
Du beendest den.
Ich habe gedacht, dass ihr noch Quartett Roulette spielt.
Ach so. Nee,
ach so.
Ja, das machen wir. Komm, das machen wir. Das machen wir. Wobei, wir machen das diesmal anders. Du musst raten, Lukas.
Experimente hier.
Du musst raten.
Er kann auch nochmal hier, Quartett Roulette, das ist kein Fake, ne? Also wir wissen wirklich...
Hier doch, wird die zeigen sich das hier, ich sehe das. Die
ja.
Nee, hier wird wirklich gezogen und...
Was ist das für ein Quartett?
Also...
Das ist echt ganz cool.
Genau, das ist echt ganz cool, da kann ich auch nochmal Werbung für machen. Und zwar Lieblingsautos. Ich weiß nicht, ob du den Stand gesehen hast. Der ist auf der Bremer Messe gewesen. Ein Stand von jemandem, der diese Quartettspiele hier produziert, Lieblingsautos, aus jedem Jahrgang. Das heißt, also, du kannst ja jeden Jahrgang kaufen und das sind dann immer wirklich tolle Highlights aus dem Jahr. Und sehr, sehr gut gemacht, sehr liebevoll gemacht, auch qualitativ hochwertig gemacht, sagt sogar Jens. Und ist der Anspruch. Und wie soll ich es machen? Ziehe ich selber eine, die ich dich raten lasse? Oder suche ich eine aus, bei der ich der Meinung bin, das könntest du nicht raten?
Du lässt Jens ziehen.
Ich lasse Jens ziehen, komm. Ich lasse Jens ziehen.
Hast du gut gemischt?
Nee, ist nicht gut gemischt, ist aber egal.
Oh, geil.
Was ist das für ein Jahrzehnt?
Ist bei 94.
Alles von 1994.
94.
Ah ja, alles klar.
Aber wir geben uns ja auch einen Tipp, ne?
Okay, gib mir einen Tipp.
Manche sagen auch doppelte Espresso mit Milch.
Das ist ein italienisches Auto.
Nein.
Geil, schön so. Schön aufs Glatteis gezogen.
Nee, ist es nicht. Nein, ist nicht.
Okay. Andersrum. Ist ein deutsches Auto?
Nein.
Europäisch?
Nein.
Moment mal, ist das ein Suzuki?
Ja.
Weißt du, was scheiße ist? Das war mein erster Gedanke bei deinem Tipp. Und ich habe gesagt, so einfach kann es nicht sein.
Doch.
Und ich habe überlegt, gab es den 94?
Ja. Suzuki Cappuccino.
Suzuki Cappuccino.
Habe ich hier aber schon gehandelt. Ernsthaft? Mega geiles Auto.
Und jetzt ernsthaft? Mach doch mal an einen Suzuki Cappuccino ein H-Kennzeichen dran.
Siehst du
und
nicht.
Und die Leute sagen alle, hä?
Siehst du nicht. Nee.
Oder?
Oh, gut, rechnet sich nicht. Hat nur 650 Kubik, aber...
Du hattest ja schon mal einen hier, ne?
Drei verschiedene hatte ich schon. Zwei silberne, ein dunkelblaues Sondermodell mit schwarzem
Leder. Er hat so schnell geraten. Lass mich mal eine Karte ziehen, ich will ihn noch eine reinlassen.
Das Coole ist bei dem Suzuki...
Verdammt, ich hätte ein Hole-in-One machen können.
Wisst ihr, was das Besondere
ist? Zu verkopft dran gegangen.
Der Cappuccino ist der einzige von diesen K-Car-Sportwagen, der einen Turbomotor hatte.
Ist das so?
Ja. Und der geilste ist der Honda Beat. Oh, der Honda Beat ist so geil konstruiert, ey.
Oh. Ich mag diesen Autosamen, den finde ich geil. Kennst du den?
Noch nie im Original gesehen.
Mega geil.
Die Flügeltüren.
Ja, total. Ja.
Aber du ist ja Toyota mit, der Honda Beat. Wenn du da vorne die Klappe aufmachst, nach reinguckst, diesen Kofferraum, das ist ein so brutales Hightech-Auto, das ist...
Jetzt wachen wir gerade auf, wenn Frank anfängt zu frieren, das ist...
Ach so, ja,
Frank. Ist alles kein Problem, er hat mir eine Menge Zeit verschafft, um darüber nachzudenken, welchen Tipp ich dir gebe für die Karte, die ich hier gezogen habe. Also, pass auf, jetzt, also, in Bremen im Parkhaus, das zweitedelste Auto.
Da war ein Bentley.
Und was war noch? Wenn der Bentley das zweitedelste ist, was war denn das edelste?
Habe ich es jetzt richtig? Ist es ein Bentley?
Ja, hole in one.
Verdammt. Was war das zweitedelste?
Nee, das war
das edelste. Das war das edelste.
War ein Rolls-Royce?
Ja.
Erased ist aus meinem Kopf raus.
Es war ein Rolls-Royce, stand hinten in der Ecke, ein Rolls-Royce. Und
den habe ich nicht gesehen.
Und ich fand es echt geil. Ich gehe in das Parkhaus und denke, das war auch das erste, was ich gesehen habe. Ich denke, Alter. Rolls-Royce im Parkhaus, weil das ist auch so, eigentlich ist das so, damit deflorierst du ja die Emily, ja, dass du so ein Auto... ist
wie so ein Renault Twingo zum Violin.
Emily deflorieren, wundervoll.
Ja,
also als Motorjournalist freue ich mich, wenn mir solche Bilder einfallen.
Ja, auf jeden Fall ging es mir so und dann ging ich weiter und das nächste, was ich da gesehen habe, war tatsächlich genau so ein Ding, Bentley Turbo S.
Bentley Turbo S.
Und dann habe ich nur gedacht, so, diese Autos sind immer, jeder geht zu diesen Autos und findet die erstmal geil. Und dann fangen die Leute mal an zu überlegen und zu rechnen.
Was willst du denn rechnen?
Ob du die Kohle hast, dir das zu kaufen. Und wenn du zu Hause bist, dann weißt du auch, ob du die Kohle hast, das zu unterhalten.
Ist nicht so schlimm. Die Technik ist nicht so, also wenn ich mit dem Auto beschäftige, ist es nicht so tragisch.
Ja, wenn ich die Werte hier drauf sehe...
Vor allem, die gehen die nicht kaputt.
Oh, das...
Wenn die gepflegt sind.
Ja!
Du hast ja einen Hang zu ungepflegten Autos, das ist natürlich schwierig.
Du hast einen Hang zum Arschloch.
Ja, das macht nichts.
Geil, wir sind mit Jens eingestiegen, der sagt, wenn ich Brüste hätte, dann würde ich. Und jetzt enden wir mit Arschloch. Das ist schon ganz gut.
Ja. Ja, ein Podcast, so. Ja, ich bin nichts rausgeschnitten. Tschüss.
Ja, aber tschüss. Ab 18 muss ich wahrscheinlich ranschreiben. Nee, ich will euch noch mal kurz einen mitgeben hier. 1994 hat ein Bentley Turbo S 2470 Kilo gewogen, hat es aber trotzdem angeblich geschafft, in 6,1 Sekunden mit 400... Ja, steht hier. 6,1 Sekunden mit 408 PS zu beschleunigen.
Ich hätte 6,8 Sekunden gesagt aus dem Kopf. 6,1 ist ein bisschen schnell.
Ich muss aber jetzt sagen, wenn ich mir von den beiden Autos eins aussuchen müsste und ich dürfte es nicht verkaufen und mir vom Erlös was anderes kaufen, nämlich ein Cappuccino nehmen.
Das ist ja aber auch eine ganz komische Herangehensweise.
Wenn ich mir
eins aussuchen dürfte und ich dürfte es nicht verkaufen, dann würde ich mir von dem
Erlös... Du würdest ja immer das Teurere nehmen, ist ja so.
Ja, nee, aber das bringt ja nichts, das sehe ich auch. Das ist totaler Quatsch. Du musst deinem Herzen folgen. Bei den alten Autos.
Das Herz hat Cappuccino.
Ah, oh, das ist ja noch schöner als
das Herz hat Cappuccino. Alter, Walter.
Gut. Ja, das war doch schön, siehst du. Also, ja, genau.
Lukas, danke, dass du da warst.
Auf Wiedersehen.
Bis bald. Tschüss.
Macht gut. Tschüss. Ciao.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.